redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht mit Thomas Brandt. Hallo Thomas.
Hallo Holgi.
Heute Exkurs. Was ist eigentlich links? Wir müssen, müssen vorausschicken, Ausschreitungen in Hamburg zum G20-Gipfel 2017, je nachdem, wann diese Sendung sich jemand anhört. 2017 Ausschreitungen zum G20-Gipfel, angeblich waren das alles linke Chaoten. Danach ist sowohl die rechte Publizistik als auch das politisch rechte Spektrum nicht müde geworden, zu fordern, der Staat möge endlich aufhören, auf dem linken Auge blind zu sein. Der Linksextremismus sei viel zu viele Jahre unterschätzt, ja, geradezu gebildet. Worden und wir sind gefragt worden, ob wir nicht eine Sondersendung machen können, in der du, mein lieber Thomas, erklärst, was denn links eigentlich ist, wo es herkommt, was es bedeutet. Und weil du ja Sozialkundelehrer bist, musst du jetzt das Wort ergreifen. Ich habe ja keine Ahnung. Ich behaupte zwar immer, ich sei links, aber ja.
Ach so, von außen bist du das.
Ja. Genau, links reden, rechts leben, ne?
Ja, na, ich überlege mir auch jedes Mal bei der Bundestagswahl, will ich jetzt CSU oder werfe ich meine Stimme weg? Ist ja hier in Bayern eine valide Wahl.
Stimmt, egal was du wählst, kriegst du immer Seehofer, ne?
Naja, erst Stimme Bundestagswahl kannst du halt CSU wählen oder aber ja, einen Tropfen ins Fass schütten, ne?
Ja, also, Na, demnächst kriegt ihr ja wieder Gutenberg und dann ist alles gut.
Du musst ja auch immer sehen, die CSU ist hier in Bayern mit der SED nicht so unähnlich, ne? Das ist, die sind ja übergreifend.
Stimmt, auch in ihrem Kontrollfetischismus, oder? Okay, der Vergleich hinkt extrem noch, also.
Ja, du, also ich krieg jetzt vom Bayerischen Kultusministerium, also der Finanzminister Herr Söder hat mir dieses Jahr 500 Euro Bayern-Bonus gegeben. Oder wird das tun?
Bayern-Bonus, was ist das?
Es gab irgendwie öffentliche Diensttarifverträge und dann haben sie für die Beamten gesagt, na ja, weil dann der Tarifvertrag ja nicht hundertprozentig übersetzbar ist, kriegen wir jetzt jeder 500 Euro. Und das Gerücht ist, dass es 500 Euro ohne Steuern sind.
Aha.
Ja, also bar auf die Kralle.
Also muss der sein Schwarzgeld loswerden, oder
wieso? Nee, die Aussage war irgendwie, wir bayerischen Beamten arbeiten ja so unheimlich gut, dass wir das verdient haben.
Ah ja, dann.
Meine Vermutung ist, dass Herr Söder mich mit 500 Euro bestechen möchte, ihn bei der Bundestagswahl zu wählen. Da hat er sich nur getäuscht, weil da fehlen ein paar Nullen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein paar Größenordnungen zu wenig, ja.
Damit ist schon mal klar, dass ich auch nicht CSU wähle. Aber Das gibt es jetzt einfach. Okay.
Ja, links. Kommen wir zum Unterricht. Also Hefte raus, wir fragen ab.
Na, wir erzählen das mal. Wir müssen vorne anfangen. Also um irgendwie zu verstehen, wie das mit dem Links und dem Rechts und was das heute eigentlich bedeutet ist, muss man eigentlich mal vorne anfangen und sich gucken, wie ist denn eigentlich so Politik und Parlamentarismus entstanden.
So weit vorne, das heißt 1800?
Richtig, 1700.
1700 sogar, okay.
Ja, die Engländer waren da ja relativ
schnell. Stimmt, die haben ein bisschen vorgelegt, ja.
Und das Interessante ist, dass du in Großbritannien so in der Wiege der Demokratie, die das so das erste Mal so irgendwie gemacht haben, eigentlich nichts hast, was heutzutage links ist. Sondern die zwei Gruppen, die sich gegenüberstanden, waren auf der einen Seite aristokratische Königstreue, ja, also das der Adel,
mhm.
Und auf der Gegenseite bürgerliche. Das heißt also, die neue Schicht, die im 18. Jahrhundert dazugekommen ist. Bis ins 18. Jahrhundert sah die Welt im Endeffekt so aus. Es gab den Adel und den Rest.
Ja.
Ja, und der Adel hat den Rest irgendwie überleben lassen, indem er ihnen irgendwie Landstücke verpachtet hat und darüber Einnahmen generiert hat.
Und dann haben die Bürgerlichen den Handel erfunden und da im Grunde sind sie wahrscheinlich reicher geworden, als der Adel jemals war, oder?
Boah, das kann ich dir nicht sagen. Ich bin kein Geschichtslehrer.
Ja, okay, stimmt. Können wir frage ich ja Matthias.
Die Verstädterung und die Städte haben dazu geführt, dass halt Handwerk und Handel groß anfängt und in den Städten entwickelt sich dann das Bürgertum.
Ja.
Und das Bürgertum tritt dann als politische Kraft irgendwann auf. Ne? Also es gibt, ich kann das hier in Bamberg illustrieren. Du warst ja auch schon mal in Bamberg.
Ja.
Das ist berühmt dafür, dass in der Mitte des Flusses so ein altes Rathaus steht. Und die Geschichte davon ist, dass der Erzbischof, der ja der Fürst der Stadt war, zur Bürgerschaft, als die sagte, wir möchten gerne ein Rathaus haben, gesagt hat, in meiner Stadt baut ihr kein Rathaus und dann mussten sie es in den Fluss bauen.
Ah ja.
Das ist die Legende dazu. Und da sieht man schon, also diesen Widerstreit zwischen Adel, ja, zwischen Adel, also der auf Gottes Gnadentum sich beruft als ich herrsche hier, und Bürgertum, das halt sagt, nein, wir generieren Macht aus Geld und Wirtschaftsmacht und so weiter.
Beziehungsweise wir generieren Macht aus Verträgen, oder? Weil letztendlich ist es ja ein Aushandeln, was da stattfindet.
Ja, naja, und halt tatsächlich dann Wirtschaftsmacht am Ende, ne? Ja. Also da kommen wir dann halt schon in die religiöse Seite rein. Das hat doch was mit Reformation zu tun, ja. Mhm. Weil im Endeffekt in der Reformation gibt es ja solche Leute wie Calvin, die sagen, du bist eigentlich nur von Gott geliebt und ein guter Mensch, wenn du wirtschaftlichen Erfolg hast.
Ja.
Und das legt Gott vor deiner Geburt fest. Ja, Calvinismus. Mhm. Und das Bürgertum kommt dann halt in die Politik. Und in den englischen Parlamenten, aber auch in Deutschland, da halt später im 19. Jahrhundert und in Frankreich während der Französischen Revolution etabliert es sich im Endeffekt als politische Kraft. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite königstreu, Adel, Aristokratie und auf der anderen Seite Bürgertum. Von links nichts zu sehen.
Ja.
Jetzt springen wir wieder ein Stück nach vorne. Also wir bleiben noch kurz in Großbritannien, und zwar müssen wir uns kurz mit John Locke beschäftigen. Der hat nämlich diese bürgerliche Freiheitsphilosophie festgelegt und hat dort das Eigentum in den Mittelpunkt gestellt.
Mhm.
Ja, das ist so einer der großen politischen Philosophen der Liberalen, und die liberale Philosophie sagt halt, Gott hat im Endeffekt die Erde geschaffen, und wenn ich meine Arbeit mit Gottes Schöpfung vermische,
ja,
dann wird es mein Eigentum und die Aufgabe des Staates nach der liberalen Philosophie, ja, also das ist dann im Endeffekt die Philosophie, die so die Politik des Bürgertums so trägt inhaltlich, hat der Staat die Hauptaufgabe, mein Eigentum zu schützen.
Ja.
Ja, und dann schließt sich da halt hinten an, dass wer am leistungsfähigsten ist, am meisten verdient und so weiter und so fort. Und wir können dann eine Linie ziehen in den Neoliberalismus.
Beziehungsweise in den Libertarismus. Also die Libertären sagen ja genau das. Staat, halt dich raus, schützt das Eigentum und gut ist.
Ja, also die Frage ist da so ein bisschen, wie weit du es treiben willst.
Ja.
Aber mit denen beschäftigen wir uns dann nachher, denn eigentlich ist Libertarismus und Liberalismus ist die Folie, gegen die man linke Politik sehen will.
Ah ja.
Nicht, wie das gerne in Deutschland gemacht wird, gegenüber den Konservativen. Die Konservativen können wir abfrühstücken. Es gibt im Endeffekt einen konservativen Denker, Edmund Burke. Burke hat zum Zeitpunkt der Französischen Revolution in Großbritannien Schriftstücke geschrieben, in denen drin stand, also Leute, das mit den Revolutionen, das ist jetzt nicht so toll, es könnte doch alles so bleiben, wie es ist. Ja?
Und das ist so die Konservatismus in der Nussschale, ja.
Ja, das ist, und mehr gibt's da nicht, ja. Das Beispiel, was ich da immer erzähle, um so ein bisschen zu erklären, warum konservativ eigentlich nichts mit politischer Richtung zu tun hat, ist, meine Mama ist DDR-Bürgerin gewesen, ostdeutsch aufgewachsen und ist konservativ, und meine Mutter ist dann halt stocklinks, ja, also sozialistisch geprägt. Und die ist halt konservativ, und die Basis, auf der sie konservativ ist, ist halt eine ganz andere, als jetzt zum Beispiel du oder deine Eltern wären.
Mhm.
Ja. Und ne, wenn du irgendwie jetzt das Deutschland der 70er Jahre zurückhaben möchtest, also das Westdeutschland der 70er Jahre, und meine Mutter möchte irgendwie die DDR der 60er Jahre zurückhaben, dann seid ihr beide konservativ, aber ihr wollt was komplett anderes.
Richtig. Außerdem will ich das Westdeutschland der 80er Jahre zurückhaben, bitte.
Mhm. Auch den Spandex.
Auch den Spandex, weil in den 80ern war der Golf hübscher.
Ja.
Ja, was will man da sagen? Ja, weiter.
Ja, was will man? Gut. Also Locke hat das mit dem Eigentum eingeführt.
Ja.
Wir springen nach vorne, Industrialisierung kommt, die Dampfmaschine, Watt und so weiter und so fort. Und mit der Industrialisierung fängt ein großer sozialer Umbruch in der Welt an, denn es gibt auf einmal, wandelt sich diese soziale Struktur, die uns das Bürgertum und die Liberalen gebracht hat und diese bürgerliche Politik, wandelt sich wieder und führt eine neue Gruppe ein. Bisher hatten wir im Endeffekt Bürgertum, Bauern und Adel,
ja.
Und jetzt haben wir auf einmal eine Kombination aus einem verschwindenden Adel, ja, einem dominant werdenden kapitalistischen Bürgertum,
ja,
und einer verarmenden städtischen Unterschicht.
Der Arbeiterklasse. Ja,
das, was was Marx dann später als Proletarier bezeichnet.
Mhm.
Und da sind wir im Endeffekt philosophisch auch schon an der Stelle, wo jetzt das, was wir heutzutage als links bezeichnen, irgendwie anfängt, nämlich in der Industrialisierung. Da kommen aber so mehrere Sachen zusammen. Und im Endeffekt ist so die zentrale Figur immer noch Karl Marx mit dem wissenschaftlichen Kommunismus. Und bei Marx muss man sich halt auch angucken, was hat denn Marx eigentlich so für ein Background? Und sein Background ist halt, dass er Philosoph ist, dass er im Endeffekt mit der Realität nicht wirklich was zu tun hat, aber dass er dann halt auf so einer Action-Seite landet, weil seine Ideen zur richtigen Zeit die richtigen Menschen agitieren.
Ja.
Ja, Marx philosophische Grundvorstellungen basieren einmal auf dem Geschichtsverständnis von Hegel. In Hegelianismus steige ich nicht ein, das ist zu viel, aber es gibt dann Shownotes.
Gibt es einen Kernsatz zu Hegels Philosophie?
Es gibt unheimlich viel, was uns interessiert, ist die Geschichtsphilosophie. Die Geschichtsphilosophie von Hegel sagt im Endeffekt, dass du aus der Vergangenheit die Zukunft ableiten kannst.
Okay.
Man nennt das Entelechie.
Entelechie, schönes Wort.
Ja, die Christen haben das auch. Bei den Christen weißt du ja auch schon, was am Ende kommt, nämlich Gottes Himmelreich und die Offenbarung.
Ah ja.
Und Hegel macht das Ganze atheistisch.
Okay.
Ja, also Hegel sagt im Endeffekt, wir können in die Vergangenheit gucken und dann sehen wir irgendwie so einen Ablauf von verschiedenen Phasen und das strebt dann irgendwo hin. So. Das zweite, was Marx beeinflusst hat, ist Ludwig Feuerbach, der wiederum ist Materialist.
Mhm.
Ja, also areligiös. Das heißt also, Marx formuliert dann diese Sache, dass sein bestimmtes Bewusstsein und sagt also, es gibt keine Götter, da gibt es auch diesen, ne, von Marx, diesen berühmten Spruch, Religion ist Opium fürs Volk.
Opium des Volkes ist übrigens, was er wirklich gesagt hat.
Ja, das steht in die Jugendfrage.
Ah ja, sehr schön.
Ich hab das mal gelesen oder hätte lesen sollen.
Aber wo ist das eigentlich gewandelt? Wo hat sich das gewandelt? Also es ist ja wirklich Religion ist Opium, ist das Opium des Volkes, bedeutet ja was ganz anderes als Religion ist Opium fürs Volk.
Naja, das hat sich wahrscheinlich an der Stelle gewandelt, wo der eine Satz den Herrschenden unterstellt, dass sie Religion instrumentell einsetzen und der andere und der Originalsatz im Endeffekt sagt, naja, die betäuben sich halt.
Die betäuben, genau. Mhm. Das ist ja die Frage nach Macht und Herrschaft dann, ne?
Ja. Also Marx ist Materialist, der sagt halt, es gibt da nichts weiter da draußen, das hat er von Feuerbach und er sagt halt dann, und er hat dieses hegelianische Geschichtsverständnis und
es gibt nichts da draußen, aber es gibt ein notwendiges Ziel sozusagen. Und dieses notwendige Ziel ergibt sich aus der Vergangenheit, wenn wir die Vergangenheit in die Zukunft weiterschreiben.
Genau. Okay. Also die grundlegende These, die er hat, ist die Gesellschaft strebt zu Herrschaftslosigkeit.
Ja.
Das ist dann der Kommunismus. Und was er dann tut, ist, er guckt sich halt im frühen, mittleren 19. Jahrhundert, ne, 1848, entsteht das Kommunistische Manifest, ungefähr 2 Monate vor der Märzrevolution in Deutschland.
Mhm.
Das ist übrigens eine Sache, die viele Leute übrigens nicht auf dem Schirm haben. Marx, Goethe, Schiller, Heinrich Heine, diese ganzen Nasen sind ungefähr zur selben Zeit.
Ja.
Ja, das wirkt auch immer gerne mal im Deutschunterricht so, als wäre das alles unabhängig voneinander. Das ist es nicht.
Stimmt.
Und die Marxische Philosophie sagt dann halt, okay, ich gucke mich jetzt hier um, wo ist denn das revolutionäre Potenzial? Weil seine These ist auch, dass diese Umstürze, diese Verbesserung der Gesellschaft über Revolution funktioniert.
Ja.
Das schreibt im Kommunistischen Manifest. Und seine Voraussage ist im Endeffekt, es wird eine bürgerliche Revolution gegen die Aristokratie in Deutschland geben. Die kommt dann auch 1848. Und
das hat er gleichsam vorausgesagt.
Ja, das hat er 2 Monate vorher ins Kommunistische Manifest geschrieben.
Ach cool.
Ja, ja, genau. Später hat er sich tierisch geärgert, weil die haben sich einfach nicht an den Rest gehalten.
Das heißt, er hat es aber nicht herbeigeschrieben. Ne? Der revolutionäre Geist, der war schon aus der Flasche. Also dazu musste Marx nicht noch das Kommunistische Manifest veröffentlichen.
Nee, und Marx hat auch an der Stelle sehr analytisch gearbeitet. Also sprich, was er halt gesagt hat, ist, das Bürgertum hat durch den Kapitalismus und die Industrialisierung im Endeffekt die Macht errungen, hat aber den politischen Status nicht dafür.
Mhm.
Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese demokratisch-parlamentarischen Bürgertumsideen halt sich durchsetzen gegenüber der Aristokratie, weil natürlich das Bürgertum sagt, sag mal Leute, wir sind hier,
genau.
also wir haben hier den längsten, aber wir dürfen hier nicht mitmachen. Das kann's nicht sein. Ne? Also im Endeffekt geht es dann nur darum, dass das Bürgertum eine Macht legitimiert bekommt, die sie eh schon hat.
Ja.
Und in dem Verhältnis zwischen Bürgern und also zwischen Bürgertum, Bourgeoisie, ne?
Ja.
Und dem Arbeiter, dem Proletariat, entsteht dann bei Marx der nächste Konflikt. Und zwar haben wir zu der Zeit ja den sogenannten Manchester-Kapitalismus, den hat sich Marx in Manchester persönlich angeguckt, bei seinem guten Kumpel Engels, der nämlich dort eine komplette Firma hatte und Kapitalist war und aber Marx ausgehalten hat. Ja, also Engels war im Endeffekt ein kommunistischer Kapitalist.
Mhm. Wie geht das? Du beutest so lange das Proletariat aus, bis es sich erhebt, oder? Also du weißt, dass das Proletariat irgendwann Revolution machen wird, aber solange es das nicht tut, lebst du auf seine Kosten, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist bei Engels, habe ich mich das immer gefragt. Also im Endeffekt hat er halt da irgendwie so eine Textilbude in Manchester gehörte da der Firma und der Familie, und er hat da auch die Kohle abgestaubt. Ja, fand aber, glaube ich, die philosophischen Ideen von Marx total super.
Ja, okay.
Ja, das ist schon total geil, ne? So der Urvater des Kommunismus ist halt im Endeffekt über kapitalistischen Mäzenatentum gefördert worden.
Naja, wenn du finanziell unabhängig bist, kannst du dir halt auch erstmal solche Gedanken machen, ne?
Ja. Aber das ist halt, ne? Also Engels hat dann auch das Kapital zu Ende geschrieben und so weiter. Also ja. das ist total spannend. Weil das auch so ein bisschen zeigt, dass das so moralisch, auf so einer moralischen Ebene, wie bei Marx, vielleicht lieber nicht genau hingucken.
Ja, ja. Andererseits, also ich meine, das ist halt auch, also ich sag immer, die Wohnung, in der ich wohne, die gehört mir ja. Ne? Das heißt, ich profitiere davon, dass es einen Immobilienmarkt gibt. Und ich bin aber gleichzeitig der Meinung, dass es diesen Markt nicht geben dürfte, sondern dass das irgendwie anders organisiert werden müsste, weil ein Dach über dem Kopf eigentlich nicht sein sollte, was gehandelt wird. Jetzt profitiere ich aber trotzdem davon, dass es diesen Markt gibt, habe also das Dach über meinem Kopf erworben, beziehungsweise ich bin Eigentümer dieses Dachs über meinem Kopf geworden, würde aber jederzeit eine Partei wählen oder einer Partei meine Stimme geben, die diesen Zustand abschaffen will. Das Problem ist, das sind in der Regel Parteien, die ansonsten wirklich Schwachsinn von sich geben. Aber ich finde, bei solchen Sachen wie, ja, im Grunde ist es Daseinsvorsorge, ein Dach über dem Kopf zu haben, da müssten wir als Gesellschaft anders handeln. Also ich kann mich da schon reindenken, dass wahrscheinlich auch Engels letztendlich, unterstelle ich jetzt, vielleicht gibt es eine Engels-Biografie, in der das auch irgendwie ordentlich erklärt ist, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Engels einfach, wie man so schön sagt, ein Kind seiner Zeit war, dass er halt in diesen Strukturen existiert hat, von diesen Strukturen auch profitiert hat, aber auch kein Problem damit gehabt hätte, wenn es diese Strukturen nicht mehr gäbe. So ist es bei mir.
Naja, ich würde da ja immer, ich bin ja eher Zyniker, ne? Ich stelle dann immer eher die Frage, du mit der Wohnung und so, ist alles okay, solange du Bestandsschutz hast, oder?
Nee, noch nicht mal. Also du meinst, solange sie mein Eigentum bleibt.
Ja, ne?
Nee, also was ich mir vorstellen könnte, zum Beispiel, ist, dass es morgen ein Gesetz gibt. Ich weiß, das ist naiv, das ist auch kaum strukturell kaum herstellbar. Aber dass es ab morgen ein Gesetz gibt, das sagt, so, jeder, der in einer Wohnung wohnt, egal wem diese Wohnung gehört, wohnt jetzt in dieser Wohnung und zahlt keine Miete mehr. Diese Wohnung gehört jetzt, weiß ich nicht, der Bundesrepublik Deutschland Wohnungsgenossenschaft oder irgendwie sowas. Also alles Wohneigentum, alle Immobilien werden in den Besitz einer Genossenschaft überführt und diese Genossenschaft teilt dann gleichsam den Wohnraum zu. Das ist jetzt natürlich dann Sozialismus irgendwie, aber da gibt's ja möglicherweise Wege, das so auszugestalten, dass es nicht endet wie in der DDR. Da hätte ich kein Problem mit. Tatsächlich, wenn es alle betrifft, hätte ich da kein Problem mit. Ich hätte im Übrigen auch, das ist, was ich auch immer von dieser neoliberalen Politik sage oder auch vom Libertarismus, ich mache sofort mit, wenn vorher alles genullt wird, und zwar sowohl das Finanzkapital, das Menschen haben, als auch das Kulturkapital, das die Menschen haben. Wenn alle die gleichen Startbedingungen haben, bin ich sofort dabei, diesen ganzen komischen Neoliberalismus mitzumachen. Vorher nicht.
Ja, das ist ja Rawls.
Ja?
John Rawls, großer amerikanischer liberaler Denker, der im Endeffekt sagt, naja, du kommst bei einer liberalen Welt raus, wenn du dir vorstellst, dass vorher alle gleich sind,
genau,
und nicht wissen, wie es dann später für sie wird.
Ja.
Und da kommst du bei einem Minimalstaat raus, der die größtmöglichen Freiheiten garantiert und eine soziale Grundabsicherung.
Genau.
Ja, das Problem ist dein Erben.
Richtig, ja, richtig.
Also ich meine, das ist,
du brauchst 100% Erbschaftssteuer in so einer Welt.
Das geht, wieso? Das Konzept musst du halt einfach abschaffen, ja.
Das Konzept Erben.
Ja.
Ja, das wäre ja die 100%ige Erbschaftssteuer, ne? Es fällt also alles an die Gemeinschaft nach deinem Ableben.
Genau, aber dann ist halt die Frage, warum noch irgendwas anhäufen? Weil du kannst es ja nicht mitnehmen.
Kannst du ja auch heute nicht, ja. Ja, du könntest es machen, jetzt geht der Schlenker sehr weit. Ich habe gerade eine Szene kennengelernt, also ein Milieu, die nennen sich Early Retirement. Da geht es darum, so schnell wie möglich nach Beginn der beruflichen Laufbahn, so schnell wie möglich so viel Kapital angehäuft zu haben, dass dieses Kapital, also dass die Rendite aus diesem Kapital einen finanziell unabhängig macht. Sprich, du verdienst, sagen wir mal, 2000 Euro im Monat netto, schaffst es, von 1000 Euro im Monat netto zu leben. Und das Leben ist jetzt nicht unangenehm, also du musst jetzt nicht darben auf irgendeine Weise und sparst die anderen 1000 Euro im Monat. Dann hast du nach 17 Jahren, wir gehen davon aus, dass wir 5% Rendite erwirtschaften, dann hast du nach 17 Jahren so viel Kapital aufgehäuft, dass du diesen 1000 Euro Lebensstandard bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufrechterhalten kannst, ausschließlich aus diesen Renditen. Das wäre zum Beispiel ein Grund, Dinge aufzuhäufen. Hm. Wir würden dann halt früher aufhören zu arbeiten, beziehungsweise wir würden aufhören, das zu arbeiten, wo wir sowieso keinen Bock drauf haben.
Ich finde das, glaube ich, total asselig.
Echt? Wieso?
Ja, ganz einfach, weil das beruht alles auf einer relativ solipsistischen Annahme.
Was ist solipsistisch?
Na, solipsistisch ist selbstbezogen.
Ah, okay.
Man könnte auch egoistisch sagen.
Ja.
Weil diese Leute, ne? Mhm. 5% Rendite, da muss irgendwo eine Wertschöpfung stattfinden.
Richtig, das funktioniert, richtig. Das funktioniert nur in einer wachstumsgetriebenen Ökonomie. Ja.
Und dann ist die Frage, wenn das alle machen, haben wir die 5% Rendite noch? Das funktioniert doch nur, wenn ein Großteil der Bevölkerung eben nicht diese Strategie fährt.
Ist eine interessante Frage.
Weil, ne, wo sollen denn ansonsten die 5% Rendite herkommen? Na,
du arbeitest ja weiter, ne? Es ist jetzt nicht so, dass alle nur noch da sitzen, die 5% einkassieren und in der Nase bohren. Sondern es findet durchaus Arbeit statt und es findet auch Wachstum statt. Die Frage ist halt, das ist halt wie diese Diskussion beim Grundeinkommen auch, welche Arbeit findet noch statt und wie wird sie honoriert? Führt zu weit raus. Können wir ja in einer anderen Sendung diskutieren, weil ich finde dieses Konzept sehr interessant. Zurück nach links.
Ich glaube, mich stört da moralisch was. also Rawls hat das gesagt. Marx, wie gesagt, ist in der Zeit relativ, fängt dann mit dem Kommunismus an. Ja? Mhm. Und der Kommunismus sagt, also seine Voraussage, das steht dann so im Kommunistischen Manifest, ist im Endeffekt, erst kommt die bürgerliche Revolution, dann unterjocht der Kapitalismus das Proletariat so sehr, dass die alle nur noch am Darben sind und alle nur noch arm sind und dann werden sie alle ausstehen und dann gibt's die proletarische Revolution und nachdem es dann kein Unten mehr gibt, weil das Unten ja aufgestanden ist, sind alle gleich, juchi, herrschaftsloser Diskurs, Kommunismus, blablub. Ja? Mhm. Das ist so die Idee von Marx. Wir biegen jetzt kurz ab und gucken mal kurz hinter Marx, weil da gibt's natürlich noch Leute, die sind krasser drauf, ne? Und zwar zum Beispiel einen Menschen, der heißt Proudhon.
Wie? Ja.
Proudhon.
Nie gehört.
P-R-O-U, siehe Shownotes. Pierre-Joseph Proudhon, Franzose. Das ist der französische Vordenker der Anarchisten. Mhm. Weil bei Marx gibt's Regierung.
Ja.
Bei Marx gibt's die Diktatur des Proletariats. Im Endeffekt die Regierung aller durch alle. Und Proudhon sagt, das ist ihm immer noch zu viel. Er will sich gar nicht sagen lassen. Ja, er möchte überhaupt keine Regierung. Er möchte im Endeffekt nur noch, dass ad hoc Entscheidungen von der Sozialgemeinschaft getroffen werden.
Ja.
Das findet man auch bei in einer ganz anderen liberalen Grundform schon bei Jean-Jacques Rousseau. Mhm. Ja, also im Kontrast Sozial steht das auch schon drin, ja, hier, wir werden alle in kleinen Gruppen irgendwo wohnen und dann gilt halt Gemeinwohl und alle stimmen gemeinsam ab und das auch einstimmig, das ist so ein bisschen das Problem bei Rousseau. Ja,
haben die sich denn auch Gedanken darüber gemacht, wie zwischen diesen kleinen Gruppen Dinge verhandelt und geregelt werden?
Nee, weil zur Zeit, als Rousseau das geschrieben hat, das durchaus noch vorstellbar war, dass so jedes Dorf für sich, ne?
Ja.
Die globalisierte Welt, wie wir sie heute haben, ist schlicht und ergreifend weder bei Proudhon noch bei Rousseau irgendwie eine Vorstellung.
Überhaupt so große Gesellschaften, also selbst wenn es nicht globalisiert wäre, also wenn du nur die Bundesrepublik hättest bei 80 Millionen Menschen, du kommst doch gar nicht umhin, Herrschaft zu delegieren. Das ist doch ad hoc überhaupt nicht regelbar.
Ja doch, wenn du halt in kleine Regionen zerfällst, ne? Wenn dann
ja,
halt
klar, aber du musst aber trotzdem zwischen den kleinen Regionen irgendwelche Regeln haben. Also irgendwas muss ja trotzdem passieren.
Das weiß ich nicht. Also vor ungefähr 5000 Jahren haben wir das immer mit Schwertern geregelt.
Ich rede heute, aber, also über heute. Also was ist, wenn Berlin oder eine noch kleinere Einheit Tempelhof mit Neukölln Handel treiben will?
Dann macht ihr wahrscheinlich einen Vertrag, ne? Döner gegen Benutzung des Tempelhofer Felds.
Ja.
Oder so. Keine Ahnung. Also so genau kenne ich mich da nicht aus. Also die Idee des Anarchismus ist halt, es gibt überhaupt keine Regierung. Ja, also es wird immer nur aus sich herausgegovernt. Welche Konsequenzen das hat, wenn man es in der echten Welt macht, da kommen wir dann auf Höhe von Stalin und Lenin nochmal kurz drauf. Der zweite, der da groß dabei ist, ist dann in Russland Bakunin. Marx ist aus Deutschland, musste ja aus Deutschland flüchten, war in England, war in Frankreich, war dann am Ende sehr viel in Russland, hat sich in Russland fürchterlich mit Bakunin unter anderem zerstritten. Das ist übrigens etwas, das sieht man bei der Linken sehr oft. Die Linke ist furchtbar zerstritten, weil die Linke ist halt intellektuell und jeder hat eine andere Meinung. Der hat sich auch mit Proudhon tierisch am Arsch gehabt. Also das ist richtig toll. Ja, und tierisch am Arsch haben heißt, dass sie sich gegenseitig unheimlich scharfe Zeitungsartikel gegenseitig hin und her geschrieben haben.
Ja,
ja und die Vorstellung des wissenschaftlichen Kommunismus, was Marx halt gesagt hat, das ist halt so die große Vorstellung, die jeder kennt. Ja, also wir wollen im Endeffekt proletarische Revolution, danach haben wir einen herrschaftslosen Diskurs und das Proletariat, also die Masse herrscht, ja,
über Diktatur sich des Proletariat.
Über sich selbst, ne? Und das ist dann die ultimative Freiheit.
Mhm.
So, an der Stelle müssen wir jetzt mal kurz philosophisch werden.
Ja.
Denn ich habe ja vorhin gesagt, der Liberalismus ist hier die Folie.
Ja.
Was Marx da vorschlägt, ist eine Umdeutung des Freiheitsbegriffs. Wenn wir uns den klassischen Freiheitsbegriff, wie er von den Liberalen genannt wird, angucken, dann heißt es im Endeffekt, ich darf alles tun, was ich will. Und dann gibt's halt auch bei den Liberalen die Einschränkung, solange ich des anderen Eigentum, Körper, sonst was nicht anrühre. Ne? Also jeder hat ein Recht auf Eigentums- und körperliche Unversehrtheit.
Die Rechtsgüter halt, ja.
Ne? Also ein Schutz daher kommt der moderne Verfassungsstaat. Das ist die Aufgabe des Staates, das durchzusetzen. Ne? Das ist so die Idee von Locke. Wir schließen alle gemeinsam einen Vertrag, der unser Eigentum und uns selber schützt.
Mhm.
Hobbes ist im Endeffekt so die Idee, ich schütze meinen Körper, Locke ist, ich schütze mein Eigentum. So, das ist die liberale Idee, ja. Ich darf mich frei entfalten. Die marxistisch-linke Idee. Also, links lassen wir übrigens die ganze Zeit weg. Das ist im Endeffekt nur wie in der Nationalversammlung, die Leute gesessen haben.
Ja.
Und da saßen übrigens die Liberalen links.
Auch schön.
Ja, die Kommunisten gab's damals noch nicht. Die saßen dann in der Paulskirche. Saßen auch nicht da saßen die auch noch nicht links, weil die gab's da nicht. Da saßen auch die Liberalen links 1848. Ja. Im Parlament irgendwann 1871 in den ersten deutschen Parlamenten, da saßen dann die Sozialdemokraten links. Ja, weil wir haben diesen Wandel dazwischen. Naja, Marx sagt im Endeffekt, wenn alle gleich sind, sind alle ultimativ frei. Ja, das heißt also, wir haben eine Gleichheitsperspektive und eine Freiheitsperspektive.
Ja.
Die stehen sich aber gegenüber. Weil Menschen sind inhärent ungleich.
Ja.
Ja, ich bin groß und breit. Ja, Das ist jetzt schlecht, du bist auch groß und breit.
Stimmt, aber meine Frau ist mittelgroß und schlank. Genau.
Genau. So, das heißt also, machen wir jetzt irgendwie ein total lapidares Beispiel. Nehmen wir ein 2 Meter großes Regal, dann hast du einen Vorteil.
Ja.
Ja. So, wenn wir jetzt sagen, auf dem 2 Meter großen Regal liegt oben ein 100-Euro-Schein, dann kann einer von euch beiden den erringen, der andere nicht.
Mhm.
Die Liberalen würden sagen, herzlichen Glückwunsch, Holger, viel Spaß mit den 100 Euro, weil das ist dein Vorteil. Die Gleichheitsperspektive würde sagen, nein, da kommt ein Dritter mit einer Leiter, der holt den Schein da runter und zerteilt ihn.
Ja.
Ja. Das heißt also, oder aber es kommt jemand und gibt halt deiner Frau die Leiter,
mhm.
ne, um das auszugleichen. Das heißt, die Gleichheit steht immer der Freiheit gegenüber. Möchte ich ultimative Gleichheit in einer Gesellschaft, muss ich im Endeffekt die Spitzen der Gesellschaft abschneiden und den Boden der Gesellschaft künstlich anheben.
Ja.
Ja, habe ich Freiheit, habe ich halt eine Verteilung von oben nach unten, wobei die Schere zwischen oben und unten im Zweifel immer größer wird.
Ja.
So, das steht sich gegenüber. Die Gleichheitsperspektive ist die linke Perspektive.
Mhm.
Die Freiheitsperspektive ist im Endeffekt die liberale Perspektive.
Mhm.
Ja. Die Antwort, und da sind sich lustigerweise die Liberalen wie die kommunistischen, sozialistischen Denker alle einig, liegt im Zweifel in der Mitte.
Ja, im Linksliberalismus.
Im Linksliberalismus. So. Wie das dann
aussieht. Das wäre dann rechtsliberal. Rechtsliberal würde dann der kleineren Person noch eins aufs Maul hauen, oder wie?
Nee, rechtsliberal gibt's nicht, weil ja. Rechtsliberal, auch der Meinung, weil die Recht, also so eine klassische nationalistische Perspektive sagen würde, es geht hier nicht um alle.
Richtig, die Leiter kriegen nur die eine bestimmte, ja, Gruppenzugehörigkeit haben, sagen wir so.
Genau, also ja. Du musst groß, blond, bläuäugig sein.
Ja.
Das Problem so und so ist, dass dieses klassische Rechts heutzutage eigentlich nur für konservativ steht.
Ja.
Früher stand das für nationalistisch und kaisertreu.
Mhm.
Wenn du dir solche modernen rechtspopulistischen Parteien anguckst, so AfD und so, dann sieht man, dass deren rechter Inhalt eigentlich primär so eine Volksversteifung ist. Die primär in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und im Jahre 2017 eigentlich nur noch funktioniert, weil es irgendwie eine pseudogekränkte Ehre von Menschen gibt, die nicht mehr den Zweiten Weltkrieg erlebt haben.
Ja.
Ja.
Schön formuliert, ja, sehr schön beschrieben.
Anders funktioniert es nicht. Weil ich kann nur durch die Gegend laufen und so eine Differenzperspektive dauerhaft aufmachen. Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass ich besser bin.
Ja.
Und wenn ich vor allen Dingen keine Erfahrung davon habe, was es heißt, der Schlechtere zu sein.
Ja.
Ja, deswegen ist halt die AfD im Endeffekt, die ist halt eine Babyboomer-Partei von Leuten, die ganze Zeit in den 70ern und 80ern die Kohle in den Arsch gepumpt bekommen haben. Ja, wo die Wirtschaft lief. Jeder sein Eigenheim hatte, ne, und der Schäbisch Hallfuchs fröhlich gesungen hat.
Darum wollte ich auch die 80er wieder haben, ja.
Bist du jetzt Krypto-AfDler oder was?
Also. Nee. Gregor Gysi hat mal einen sehr schönen Satz gesagt und den konnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich bin halt in den 80ern sozialisiert. Gysi hat mal gesagt, die Leute unterstellen uns immer, wir wollten die DDR wieder haben. Das stimmt überhaupt nicht. Wir wollen die BRD wieder haben. Und ich glaube, damit ist die BRD der 80er gemeint. Also, ja, zurück, ja. Das heißt, du sagst also, weil die nie gelernt haben, ihre Verlusterfahrung sinnvoll zu verarbeiten, rennen sie jetzt dem Nationalismus hinterher.
Naja, wir werden ja alle konservativer, je älter wir werden.
Ja.
So, und ich habe vorhin erzählt, meine Mama ist konservativ DDR
mhm.
und diese Leute sind konservativ 70er,
mhm.
80er. Ja, die möchten eine schöne, heile Welt, die jetzt auch noch natürlich nach 40 Jahren total verklärt ist, weil das war damals auch nicht so.
Mhm.
Und möchten das halt wieder zurückhaben, ne? Du möchtest halt diesen Multikulti-Scheiß zurückdrehen, wobei das in 70ern der Zug auch im Westen auch schon weg war.
Ja.
Und du möchtest halt so dieses Gefühl, kennst du Pleasantville?
Nee.
Pleasantville ist ein Film, das ist mit Tobey Maguire, das ist im Endeffekt, landen zwei junge Menschen in einer 50er Jahre Fernsehserie und die ist auch schwarz-weiß. und stellen dann fest, dass in dieser Fernsehserie alles so schlimm durchgeregelt ist und sowas ja, durchformatiert ist, dass in dem Moment, wo sie ihren Individualismus zeigen, werden sie farbig und dann wird halt im wird halt so Farbfernsehen und in dem Moment, wo sie farbig werden, wendet sich aber die schwarz-weiße Gesellschaft gegen sie.
Ja.
Und im Endeffekt ist das genau so, ja. Also die Leute möchten, das ist ein Traumbild. Die Welt war nie in Ordnung und die wird auch nie in Ordnung sein. Das ist einfach kompletter Quatsch. Aber wir haben das Gefühl, dass es früher in Ordnung war. Ich war letztens daheim in Eisenach und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, also wenn ich gewusst hätte, wie es heute wird, ne, dann wäre ich 89 nicht auf die Straße gegangen. Ich habe solche Unterhaltungen hin und wieder auch mal mit meinen Eltern und meine Mutter sagt, ja, aber heute ist doch alles so schlimm, worauf ich sage, ja Mama, das ist gut, dass du mir das erzählst in deiner IKEA-Küche mit der Fußbodenheizung und der DeLonghi-Kaffeemaschine.
Ja.
Kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, ne? Während du mit deinem Sohn redest, der verbeamtet Lehrkraft ist.
Ja. Ne? Wir waren halt, als wir jünger waren wir halt besser in der Lage, auf die Veränderungen, die die Welt einfach macht, zu reagieren.
Ja, es gibt diesen Spruch von Douglas Adams, der gesagt hat, alles, was in der Welt ist, wenn du geboren wirst, ist normal.
Ja.
Und so ist es. Alles, was in die Welt kommt, bis du 35 bist, ist neu, interessant und total krass und du wirst vielleicht eine Karriere mit haben und alles, was in die Welt kommt, nachdem du 35 bist, ist wieder der ordentlichen, natürlichen Ordnung der Dinge.
Ja, stimmt, ja.
Und ich merke das jetzt auch schon. Ja,
ja? Klar.
Also ich bin, naja, so, also das ist vielleicht das Problem der Rechten, ja, aber wir wollten eigentlich über die Linke reden.
Ja, genau.
Diese Gleichheitsperspektive ist dann das große Problem. Ja, die Gleichheitsperspektive ist also die, aus der so die klassische linke Philosophie kommt und wenn man sich das jetzt so im Laufe der Zeit dann anguckt, wird die immer mehr aufgelöst. So, Marx hat Stunk gemacht, jede Menge in der Welt, ja, insbesondere in Deutschland und halt Frankreich und England, weil nachdem diese Idee in der Welt war, ist die nicht mehr wegzukriegen. Das heißt also, wir haben jemanden, der hat philosophisch eine Begründung dafür gebracht, eine Gleichheitsperspektive zu machen. Das wird in Deutschland dann so schlimm, dass wir die Geburt der Sozialdemokratie sehen. Die Sozialdemokratie ist im Endeffekt das, was wir vorhin schon mal hatten, das ist so dieses Ding, was man so linksliberal nennen mag.
Ja.
Ne? Die kommen eigentlich aus der sozialistischen Ecke, die kommen also aus dieser Gleichheitsecke, möchten aber auch politisch-demokratisch sein, also nicht so diktatorisch wie, ja, oder so von oben herab, wie zum Beispiel Lenin oder Stalin das waren. Und möchten am Prozess beteiligt werden. Die Sozialdemokratie hat ja in Deutschland im Endeffekt damit angefangen, auf der einen Seite sozialistische, also für die Arbeiter Verbesserungen zu fordern, auf der anderen Seite halt Demokratie zu fordern, also eine echte Beteiligung der unteren Schichten.
Ja.
Ne, Repräsentation an der Politik, da kommt das her.
Im Grunde ist das ja dann eigentlich, ist das Aufkommen der Sozialdemokratie eigentlich schon das Ende der proletarischen Revolution im Sinne von Marx. Weil in dem Moment, wo ich sie über Prozesse beteilige, die unteren Schichten, müssen sie ja nicht mehr Revolution machen.
Richtig, und da kommt Bismarck.
Ja.
Bismarck hat die Gefahr des Sozialismus klar erkannt und damals die sogenannten Sozialistengesetze geschrieben, die Grundlage unserer modernen Sozialversicherung. Weil Marx, ne, also den Spruch, den man dann in der Schule lernt, ist Zuckerbrot und Peitsche. Bismarck hat auf der einen Seite die Sozialisten mit Repressionen, also die Organisation von Gewerkschaften und so weiter und von sozialistischen Verbünden mit Repressionen unterdrückt, gleichzeitig aber eine eigene Sozialgesetzgebung von oben gemacht.
Wobei aber die Sozialistengesetze waren jetzt nicht. Das war jetzt nicht eine Sozialversicherung im Sinne von Rente und so, was Bismarck ja dann auch oder überhaupt Sozialversicherung, sondern es waren erstmal Gesetze gegen Sozialisten.
Richtig. Also er hat beides gemacht.
Ja.
Die Sozialistengesetze waren halt so, wir verbieten Gewerkschaften. Ja, weil ihr braucht es ja nicht mehr, weil hier habt ihr eine Arbeitslosenversicherung.
Ja, ja.
Ja, und hier habt ihr eine Rentenversicherung, hier habt ihr eine Krankenversicherung irgendwann. Das kommt von oben. Und das kommt von oben unter der komplett zynischen, aber richtigen Annahme, dass wenn du den Leuten einen Knochen mit ein bisschen Fleisch hinschmeißt, sie sich nicht mehr nach dem kompletten Kotelett sehen.
Ja.
Und das ist auch genauso passiert. Und dort beginnt dann im Endeffekt der, so der Punkt, wo sich die Sozialisten und die Sozialdemokraten auseinanderleben, weil die Sozialdemokraten dann an der Stelle gesagt haben, naja, das reicht doch. Und die Sozialisten gesagt haben, nein, das reicht natürlich nicht, wir wollen hier Revolution. Mhm. Weil Marx hat ja gesagt, wir wollen herrschaftslosen Diskurs. Ne? Also die, der klassische Kommunismus ist halt im Endeffekt so eine Idee, wo wo alle gemeinsam, das ist so Raumschiff Enterprise, alle arbeiten gemeinsam, es gibt kein Geld, wir arbeiten alle einfach nur noch, um eine Welt zu erhalten, weil wir erkannt haben, dass wenn wir alle unsere Arbeit da reinstecken, wir A, ein sinnvolles Leben führen und B, die Welt besser machen. Mhm. Das ist ein Menschenbild, das ist furchtbar positiv.
Und das funktioniert auch nur, solange du, wie im Raumschiff Enterprise, Replikatoren hast, die gleichzeitig auch den Müll wegmachen können.
Ja, naja, wir sehen dann ja, wie das funktioniert hat. Ja, das, wir kommen jetzt an die Stelle, wo ich dann immer sage, positives Menschenbild führt zu Staatsterrorismus.
Ja.
Das ist ja genau das, was passiert ist. Also die erste Erkenntnis beim bei der Einführung des Sozialismus in der Welt durch Revolution war, das geht anscheinend nicht in Kommunismus direkt über.
Ja.
Das ist so Lenins Erfahrung, ne?
Ja.
So kurz, Lenin wurde in einen Zug gesetzt während des Ersten Weltkriegs, um Russland zu destabilisieren. Ja, Lenin war im Endeffekt ein deutscher Terrorakt an Russland.
Ja, hat ja gut funktioniert, ne? Hat
super funktioniert. Ja. Ja, danach waren die Zarenfamilie wurde irgendwie mal kurz dahin geschossen und ne, rote Revolution und herzlichen Glückwunsch. Und Lenins grundlegende Erkenntnis, und da unterscheidet er sich schon von Marx, der natürlich gesagt hat, wir müssen hier irgendwie zum herrschaftslosen Diskurs, ist, der durchschnittliche Arbeiter ist nicht schlau genug, um überhaupt zu begreifen, was er dort tut. Der erkennt sein revolutionäres Potenzial nicht. Der braucht Führung und die Führung heißt Partei.
Mhm.
Ja, was da übrigens auch mitschwingt ist, und da sieht man dann diesen kommunistischen Ansatz, die Bolschewiken, ja, die Bolschewiki, das sind hatten die grundsätzliche Idee der Räterepublik. Ne? Das hat Marx auch schon so ein bisschen vorgeschlagen. Das ist so eine klassische sozialistische Idee. Wir haben halt überall diese Räte, ne? Das ist halt, das hat halt auch was mit dieser anarchistischen Kleingruppenpolitik zu tun.
Ja.
Und das russische Wort für Rat ist ein Sowjet und deswegen heißt das Sowjetunion.
Ah ja.
Ah. Das heißt also, es war eigentlich die Idee, dass es eine Räterepublik war. Der Zug ist dann spätestens nach Stalin weg, weil Lenin sagt im Endeffekt schon, wir brauchen die Partei und die Partei, die hat immer recht.
Ja.
Weil der Bürger an sich, der Arbeiter überhaupt nicht weiß, was gut für ihn ist und das müssen Leute entscheiden, die das wissen, die
den wissen, Überblick haben. Ist,
genau,
so, ja.
Die einen Überblick haben und so weiter. Also die Intelligenz, ja, da ist er sich dann mit Platon einig, der hat auch schon gesagt, die Philosophen sollen
ja.
die Welt irgendwie steuern und der Schritt dann hinzukommen, dass du halt so einen Megalomanen wie Stalin hast, der dann halt sagt, ja, und die Partei bin ich. Ja, der das also auf eine Person zusammenbringt.
Denn irgendjemand muss ja auch den Überblick über die Partei haben, weil am Ende sind ja auch selbst die Spitzen der Partei nicht mit aller Weisheit gesegnet, ne?
Ja, genau. Und diese ganze Vetternwirtschaft, das hat dann Stalin sehr gut mit Hilfe von Pistolen geregelt.
Mhm.
Und das ist also im Endeffekt das Problem, was wir dann sehen, wenn du so eine Gleichheitsphilosophie hast und wenn du auch so eine Philosophie hast, die davon ausgeht, dass Menschen freiwillig das etwas gegen ihre Interessen tun, das langfristig zu ihrem Vorteil ist. Das macht keiner. Da so sind wir nicht gestrickt. Ja. Ich habe ja jetzt einen Hund, ne?
Ja.
Der Hund hat irgendwie letzte Woche beim Spielen sich einen Fuß wieder mal verletzt. Also der ist eh schon alt und hat so an der Hüfte. Er möchte trotzdem jeden Tag mit mir spielen.
Ja.
Ja. Und wir Menschen sind an der Stelle relativ gleich. Für den wenn wir kurzfristig bei McDonald's was Schönes, Fettiges essen, ignorieren wir, dass wir danach zwei Tage Durchfall haben.
Ja.
Und das ist das Problem. Das ist so die menschliche Natur. So. Das heißt also, die Frage ist, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie sich meiner Philosophie entsprechend gut verhalten, kommunistisch verhalten, und das funktioniert dann nur durch Repression.
Ja.
Ja, das funktioniert nur durch Repressionen, durch Geheimpolizeien und so weiter. Und das ist dann eigentlich das, was wir im Realsozialismus und im Realkommunismus rund um die Welt gesehen haben, was wir uns heutzutage immer noch in Nordkorea in ganz krass, wobei das, da ist das ein Feigenblatt mit dem Kommunismus, in China, in unheimlich krass angucken können, was wir uns in der DDR haben angucken können in krass und so weiter und so fort.
Wobei es in China ja insofern sogar noch funktioniert, als da eine Mittelschicht wächst und ein Wohlstand wächst, was ja in den realsozialistischen Ländern überhaupt nicht passiert ist, sondern die haben ja wirklich auf Verschleiß gelebt, ne?
Ja,
das macht's halt so gefährlich auch, was China da für ein Vorbild liefert.
Naja, das liegt daran, dass China eine Sache anders gemacht hat als die westlichen kommunistischen und sozialistischen Staaten. China macht keine Planwirtschaft mehr im vollständigen Sinne, ne? Sondern also ich bin da nicht tief drin, aber im Endeffekt treten die wie ein großes Unternehmen in der Welt auf.
Ja, richtig.
Ja, das heißt, sie machen intern im Land Planwirtschaft, wie das auch Unternehmen intern machen, und machen nach außen hin aber Marktwirtschaft und können dadurch halt relativ flexibel auf dem Weltmarkt sein. Mhm. Ne? Und du kannst halt mit so einem staatsgeführten Unternehmen, wenn das so verstaatlicht ist, kannst du halt im Endeffekt jeden wegdumpen,
ja.
Weil insbesondere wenn du in China genug Arbeitskräfte und so weiter hast. Ja, das ist ja jetzt die Erfahrung, die USA gerade machen. Es gibt einen Grund, warum Trump die ganze Zeit China sagt.
Ja.
Ja, und egal für wie doof man ihn halten muss, an der Stelle hat er leider halt vollkommen recht. Ja, und wenn die Wertschöpfung ist schon größtenteils in China und
ja.
hat jetzt so seinen Protektionismus aufgebaut, weil er halt auch ganz genau weiß, die Wertschöpfung ist in China. Und wenn die nicht schnellstmöglich in die USA zurückkommt,
nähen die Amerikaner demnächst Heizdecken für die Chinesen, ja.
Naja, ist ja immer ein Zeichen, wo IKEA produziert, ne?
Ja.
Ja, die produzieren jetzt in den USA.
Ach.
Ja, die haben in der DDR produziert, weil es billig war, jetzt produzieren sie in den USA. Damit ist die USA die DDR des 21. Jahrhunderts. Wunderschöne Sätze. So, ja, hörst du, das ist einfach nur quotable, das ist einfach nur, damit wir gucken, ob die Leute es bis hierhin hören.
Ja, genau. Das heißt, ich twittere diesen Satz auch nicht separat als Teaser oder so.
Das kannst du gerne tun. Das ist, wer die restlichen Podcasts von mir hört, der kennt das mittlerweile. Wir gucken wir wieder so ein bisschen zurück auf unsere Philosophie. Das ist also dann das, was da passiert. Ja, die DDR wird im Endeffekt zum Sowjetstaat und dann kommt der Kalte Krieg und dann stehen sich diese beiden Systeme erstmal etwas länger gegenüber. Das bedeutet übrigens tatsächlich, dass in Westdeutschland links automatisch zu kommunistisch und zu staatsfeindlich wird. Ja. Das ist eine Hypothek, die wir bis heute haben, und die ist wahrscheinlich falsch. So, Nazis, bla blub, alles weg. Ja, wir sind jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt gucken wir uns mal an, wie auf einmal das in Deutschland aussieht. Und dann stellen wir fest, wir reden jetzt von Westdeutschland, weil in Ostdeutschland ist die Nummer relativ klar. Da gibt es die Sozialistische Einheitspartei, ne, Grote Wohl und Wilhelm Pieck reichen sich die an. Die SPD geht in der SED auf, alle sind glücklich, rote Fahnen, fertig. Im Westen haben wir im Endeffekt nach der Wende drei Parteien übrig, ne? FDP, die Liberalen, die halt bürgerrechtsliberal sind, das muss man immer sagen, ne? Diese liberale
Position. Ist eine andere FDP, als wir sie heute sehen, ne?
Die FDP, die wir heute haben, hat das immer noch. Die haben nur gerade Christian Lindner oben, das ist halt wieder der wirtschaftsliberale Faktor.
Ist halt der nächste Guido Westerwelle im Grunde, ne?
Ja. So. Das ist ein schnurkes Kerlchen, ne? Das ist ja wenigstens, weiß ich nicht. Also das Schöne ist ja, dass ich über Christian Lindner immer nur Bewertung seines Äußeren höre, ja, nicht der Politik.
Stimmt. Ja, weil die Politik ist halt tatsächlich nichts Neues. Also das, ja.
Ja, aber ich finde das schön, dass er auch mal Opfer von Sexismus ist.
Aber ich glaube, ihm gefällt das, weil er halt auch keine Inhalte zu transportieren hat. Also diese FDP steht ja für nichts Neues, sondern einfach nur für Rezepte, die vor 20 Jahren schon scheiße waren.
Na, ob die vor 20 Jahren scheiße waren, ist mal eine andere Frage, weil vor 20 Jahren waren die Umstände anders.
Okay, guter Punkt.
So, dann haben wir die CDU, deren Grundregel nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie war, wir sind christlich und wir möchten den Zweiten Weltkrieg nicht wieder haben. Ja, das war so Adenauer. Und wir haben die SPD und das ist die rote Gefahr oder so.
Ja.
Und im Endeffekt geht das dann bis in die 70er Jahre in Deutschland so weiter. Ne? Mhm. Dann geht irgendwann Willy Brandt dran, man hat die Osterweiterung, also was man immer sieht, die progressiven Schritte kommen von der linken Seite, von der SPD, und die erhaltenden wirtschaftsorientierenden Schritte kommen von der FDP. Und es ist eigentlich auch kein Wunder, dass dann in den 70er Jahren die FDP irgendwann mit der SPD bricht, weil sie, glaube ich, da den wirtschaftlichen Fortschritt nicht sieht. Denn wir haben ja vorhin mal gesagt, Liberalismus und Sozialismus sind gegenseitig Folien.
Ja. Ja?
Und diese Arbeiter- und Arbeitnehmerunterstützung, die da die SPD gerade in den 70er Jahren gemacht hat, ne, diese Umbau des Bildungssystems auf mehr Gleichheit und so weiter, ist ja natürlich dann am Ende etwas, was wirtschaftsliberal der FDP nicht so gefällt.
Ja.
Ja. Wenn sich dann jemand fragt, was ist mit der CDU? Bei der CDU muss man eigentlich immer nur gucken, wie war die Welt vor ungefähr 10 Jahren? Das möchten die. Ja, es ist nicht so, als hätte die CDU irgendwie mal ein richtiges Programm gehabt. Die sind sich selbst in ihrem Christentum nicht richtig einig. Die Frage, was die CDU heute will, da gucken wir zurück, und vor 10 Jahren waren Hartz-Gesetze und die Hartz-Gesetze hat die SPD gemacht, aber die CDU stellt sich heute hin und sagt, dass das alles richtig ist und dass es doch bitte so bleiben soll. Mhm. Ja, das ist das Einzige, was Angela Merkel an der Stelle sagt.
Stimmt.
Also wenn sie mal was sagt. Ja, also das ist ja, es ist ja bei Frau Merkel noch besonders schwierig, überhaupt herauszukriegen, ob sie einen politischen Inhalt hat. Ja, weil die macht halt eine Raute und wartet. Das ist lang und breit diskutiert, das ist halt im Endeffekt klassisch konservativ, ja. Und die Konservativen sind derzeit nur neoliberal, weil Neoliberalismus aus einer konservativen Perspektive die Vergangenheit ist.
Ja.
Ja. Auf der krass linken Seite diskutieren wir derzeit irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen.
Mhm.
Ja.
Bedingungsloses Grundeinkommen, offene Grenzen, tatsächlich genau. Gleichheit. Ne? Also
ob das Gleichheit ist, ist eine andere
Frage. Klar, wenn jede Grenze beliebig passieren kann, ist das Gleichheit.
Ja, ist aber auch erstaunlich viel Freiheit. Ne?
Es ist auch erstaunlich viel Freiheit, das stimmt, ja.
Und am Ende wird es natürlich wie immer nicht stimmen.
Das ist ja ohnehin, meine These ist ja ohnehin, das ist ja am Ende, also wenn man die Welt sich anguckt, wie sie heute ist, auch mit der Kapitalverteilung und sowas, dann sind sozialistische Ideen im Moment diejenigen Werkzeuge, die dazu führen, dass wir die Freiheit des Individuums erhöhen. Das ist ja eigentlich der Witz an der Sache, finde ich. Also, dass du in dem Moment, also nehmen wir das Grundeinkommen, ne? Du machst ein bedingungsloses Grundeinkommen, dadurch hast du überall erstmal Freiheit, in der Theorie. Ne? Nur in der Theorie. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, wie das funktioniert, Finanzierung, bla 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 bla. Aber letztendlich ist sozialistische Politik im 21. Jahrhundert eine, die zu Liberalismus führt. Und das finde ich pikant. Mindestens pikant.
Ja, naja, da fallen die Interessenlagen zusammen.
Ja, genau. Also ich will Freiheit, und die bekomme ich aber nicht, wenn ich den Liberalismus im FDP-Sinne im Moment, also Wirtschaftsliberalismus und keine Erbschaftssteuer, Dynastiebildung über Vererbung und so weiter, das ist ja nicht Freiheit. Weil zumindest nicht für den Teil der Bevölkerung, der an diesem Kapitalismus nicht profitiert, was er ja nicht tut.
Lass uns das mal langsam angucken.
Ja, okay.
Wir gucken uns das mal langsam an. Also die SPD läuft sich in den 80ern aus.
Ja.
Und Kohl kommt. Ne?
Mhm.
Und Kohl verwahrt dann im Endeffekt diesen ganzen Fortschritt, den die SPD da so ein bisschen in den 70er, 80er gemacht hat, ne? Das ist so die Sachen, von denen du auch immer erzählst, ne? Dass die Studierfähigkeit von Menschen aus niedrigen Statusgruppen erhöht wurde und lauter solche Sachen.
Na, wobei, das war ja noch die SPD, ne? Das war nicht Kohl.
Genau, aber Kohl verwaltet das.
Kohl verwaltet das, das ist richtig. Und er verwaltet das so gut, dass du, wenn du in den 80er Jahren in der BRD aufgewachsen bist, jedes Jahr wusstest, nicht nur glauben konntest, sondern wusstest, dass es nächstes Jahr besser wird.
Ja, ne, und das ist so klassisch konservativ, ne? Der hat das dann halt durchverwaltet. Der Kohl verwaltet die SPD und dann bricht halt, verwaltet die Progression der SPD. Wir müssen immer sagen, linke Politik ist eher progressiv, ne?
Ja.
Das ist dann so der Widerpart zu konservativ.
Ja.
Allerdings entsteht die Progression meistens tatsächlich in dieser Spannung zwischen Freiheit und Gleichheit. Ne, da auch die sozialdemokratische Perspektive war eine Gleichheitsperspektive. Man hat gesagt, die Leute gehören, die Leute dürfen alle an die Uni.
Ja.
Aus so einer klassischen liberalen Freiheitssicht muss man da allerdings die Frage stellen, ja, aber wenn die alle nicht so viel leisten können, warum, was machen die da, ne? Das ist dann wieder der Widerspruch dort.
Ja, gut. Da muss man dem Liberalen dann aber entgegenhalten, woher willst du denn wissen, dass sie gar nicht so viel leisten können? Du gibst ihnen ja gar nicht die Gelegenheit dazu.
Richtig.
Daraufhin haben dann wahrscheinlich die Liberalen den Begriff der Chancengleichheit erfunden. Wo jeder genau, loskriegt und der Chef weiß, wo die Niete ist.
Genau. Das ist dann das Konzept der Chancengleichheit. Ne? Wenn man tatsächlich liberal an sowas rangeht, müsste man im Endeffekt, wir hatten das ja schon vorhin mit Erbschaften, müsste man jede Generation einzeln stehend neu bewerten.
Ja.
Schon John Locke hat gesagt, das große Problem und für was wir eigentlich einen Staat brauchen, ist die Einhegung des Landes. Ja? Also Locke hat gesagt, in dem Moment, wo jemand sein Eigentum dauerhaft schützen kann, indem er und bestimmte Teile des Landes zu Eigentum erklären kann, brauche ich einen Staat, damit der Staat dieses Eigentum sichert.
Ja.
Und das ist genau, ne? Und hier werden Pfründe gesichert und man versteckt sich halt im Endeffekt hinter so einem Freiheitskonzept.
Ja. Ja?
Weil da schon die FDP und diese liberalen Gedanken weg sind von ich möchte die größtmögliche Freiheit für alle hin zu, ich möchte Besitzstandssicherung.
Ich möchte die größtmögliche Freiheit für die Besitzenden.
Nicht mal, also das ist halt so, da wird halt gesagt, na ja, also wem ist der Wirt, wer hat dem Wirt gegeben, ne?
Mhm.
Und dann schließt sich da am Ende auch wieder so eine Bürgerrechtsfreiheit an, denn dann willst du, ne, so ein Bürgerrechtsliberalismus, weil du möchtest auch nicht, dass der Staat dir was wegnimmt.
Ja.
Ja. Dann kommt die Wende und mit der Wende haben wir auf der linken Seite auf einmal einen komplett neuen Player. Es gibt diese berühmte These, dass Westdeutschland, ja, die BRD, nur so die soziale Marktwirtschaft entwickeln konnte, weil im Osten da diese sozialistische DDR war, die ihnen die ganze Zeit gezeigt hat, wie man anständig mit Menschen umgeht.
Na, zumindest in dem Zeitraum, in dem die soziale Marktwirtschaft entwickelt und groß wurde. Also da gab es ja wirklich, da war die DDR ja tatsächlich noch ein absolut denkbarer Gegenentwurf. Dass sich das dann ab den 70ern so sehr auseinanderentwickelt hat, da war die soziale Marktwirtschaft dann halt schon da und du konntest sie nicht mehr so einfach abschaffen. Ne?
Ja, da war die soziale Marktwirtschaft auch besser, weil sie halt eine Freiheitskomponente mit einer Gleichheitskomponente eigentlich.
Ja.
Zusammentut, ne?
Ja.
Wir sagen auf der einen Seite, die Leute, wir haben eine Marktwirtschaft, jeder darf so viel erwirtschaften, wie er will, aufgrund seiner Fähigkeiten, aber wir schützen die Leute dann auch. Der neue Player nach der Wende, also was heißt, in den 70ern kommt noch schnell ein neuer Player, bevor die Wende kommt? Das sind die Grünen. Die Grünen sind der erste, machen eine neue Facette der linken Politik auf, nämlich Umweltschutz, ja, die Frage der Nachhaltigkeit.
Was die SPD, da haben wir einen Geschichtsunterricht zu gemacht, was im Grunde ja nur daran liegt, dass die SPD es nicht geschafft hat, diese Strömung zu integrieren und sie sich daraufhin abgespalten haben. Wie später dann auch die Linke.
Genau. Also das ist im Endeffekt machen die Grünen etwas in den 70ern, das ist Progressivismus.
Ja.
Ja. Also es geht denen halt primär um den Fortschritt. Das ist auch eine intellektuelle Geschichte wieder, ne? Heutzutage sind irgendwie alle Grünen mit dem Arsch an der Wand. Und Winfried Kretschmann erzählt was davon, dass es den sauberen Diesel gibt.
Wahnsinn, oder?
Das ist super. Also das, ich meine, ich bin in den 90ern groß geworden. Postmoderne ist mein Ding. Ja, ich glaube gar nichts mehr. die Idee des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit, ja, auch die Kritik. An diesen ganzen Strukturen, ne, hier wird das unter den Talanen Muff von 1000 Jahren und sowas.
Mhm.
Das ist im Endeffekt das, was die Grünen mit auf die Matte gebracht haben, ja. Die haben also, die SPD war ja nicht mehr progressiv genug, ja, weil im Endeffekt muss man auch sagen, dass wahrscheinlich mit Helmut Schmidt die SPD sozialpolitisch alles erreicht hat, was sie so sich vorstellen konnte.
Ja. Und von dem Nimbus leben die ja heute sogar noch.
Ja, das ist, sie haben es aber auch ausreichend kaputt gemacht.
Na klar, und, aber sie sind immer noch gut für mindestens 20% und das ist eigentlich erstaunlich.
Das ist wie CSU wählen hier in Bayern. Es gibt halt bestimmte Leute, die machen da immer das Kreuz.
Ja.
Ja, und die Grünen haben halt dann diesen progressiven Ansatz gebracht und haben halt den Umweltschutz mit aufs Trapez gebracht und das ist dann diese zweite, ne, Nachhaltigkeit ist heutzutage ein Teil linker Politik.
Ja.
Ne? Wobei das wiederum jetzt auch wieder so weit hin ist, dass wir eine CDU haben, die problemlos ein Atomausstieg durchwinkt. Ja, wenn es A, politisch opportun ist und B, weil halt die Diskussion dann halt auch in den 80ern war, ne? Und das ist so etabliert, dass Menschen halt sagen, ja, aber wir wollten doch, also dieser Atomausstieg, der ist halt da und wir haben da schon mal von gehört und dann ist das auch kein Problem mehr, weil das ist halt eine Vorstellung, ne? Umweltschutz ist auf einmal da kannst du heutzutage in Ruhe konservativ mit sein und du kriegst Umweltschutz in deinen Kopf rein.
Das heißt, in 20 Jahren wird die CDU was?
Das bedingungslose Grundeinkommen einführen, warum?
Alleine um die Kaufkraft einigermaßen aufrechtzuerhalten.
Ja, aber die werden das machen. Also wenn es bis dahin keiner von der linken Seite hingekriegt hat,
ja,
dann werden die das machen. Und ich meine, das war doch mit dem Mindestlohn genau dasselbe.
Stimmt.
Also
Der Mindestlohn ist auch so einer der Klassiker, wo ich hier meine Probleme mit der SPD habe, weil die SPD hat 1998, als sie Kohl abgelöst haben, hatten sie die Mehrheit im Bund und den Ländern. Die hätten in einem großen Schwung hätten die hier Sozialpolitik machen können, vom Allerfeinsten nochmal. Haben es aber nicht. Stattdessen haben sie es dann hinter der Union überlassen. Ja. Hm?
Und
nennen es sozialdemokratische Handschrift, wo ich auch mal sehr schmunzeln muss. Naja, egal.
Wenn es lang genug liegen bleibt, machen es halt die Konservativen, ja, ne? Ja. Weil dann ist es ja so ein Zeichen für, ja, das haben wir ja früher auch schon so gemacht. Ne? Alles wird irgendwann mal alt. Und das ist also dann die Grünen und dann kam halt die PDS und später die Linke, ja? Wobei die Linke ja ein Zusammenschluss aus der WASG ist, Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, also LAFO, der halt die sozialistische Seite von der SPD war.
Ja.
Und der PDS. Und seitdem hat natürlich die SPD so ein bisschen das Problem, dass sie überhaupt nicht mehr weiß, was sie für Inhalte hatte. Und dann kam halt noch Schröder. Und Schröder orientierte sich an Tony Blair. Ja, jetzt müssen wir kurz nach Großbritannien gucken. Wie war das dort? In Großbritannien hat sich Labour ewig gedacht, was können wir denn tun? Ja, die Tories sind ewig an der Macht. Und dann kam halt dieser Strahlemann, Tony Blair, und hat gesagt, ach, wir machen jetzt mal neoliberalen Dreck, weil Thatcher hat ja damit angefangen und wir machen jetzt weiter. Und wenn wir das nicht in der Richtung machen und wenn wir nicht hier Arbeitsplätze versprechen und so weiter und so fort, dann werden nicht gewählt. Ja, heute im Jahr 2017 haben wir irgendwie Jeremy Corbyn, der so links ist, dass er dem eigenen Parteimanifest widersprechen würde an bestimmten Stellen, weil es ihm nicht radikal genug ist, aber der im Endeffekt mit einem ernsthaft linken Programm, ja, mit einer Gleichheitsperspektive die komplette Jugend
abgeräumt hat.
Ja. Abgeräumt. Hast du dieses Video gesehen, wie er in Glastonbury spricht?
Nee.
Das kannst du dir mal angucken. Den haben sie in Glastonbury für 5 Minuten auf die Bühne gelassen. Und dann haben ungefähr noch 12 Stunden später die Leute Sprechchöre auf ihn gesungen.
Alter.
Ja. So.
Ja. Scheint was schiefgelaufen zu sein,
aussieht,
ne?
Ja, während Theresa May aussieht wie die hässliche Tante, die komisch riecht.
Ja.
Und gerade das Problem hat, dass sie in der EU nicht ernst genommen wird beim Brexit, was mich total erstaunt, wenn man keine Regierung hat, keine ernstzunehmende. Hast du eigentlich gesehen, mit wem die ihre Regierung gemacht hat?
Im Grunde mit der nordirischen Kollaborateurspartei irgendwie, ne?
Die heißen Democratic Unionist
Party. Genau. Und das ist aber doch der extreme Flügel derjenigen, die in Nordirland mit den Briten.
Ja, das ist die Gegenveranstaltung zu IAA.
Ja, genau. So kann man es, ja.
Der Witz ist im Endeffekt, wenn Labour irgendwie eine Mehrheit will, dann müssten sie Sinn Fein dazu überzeugen, nach Westminster zu kommen. Ja. Ne, und Sinn Fein ist die IAA. Es gibt Videos von dieser DUP-Party, wo deren Parteiführer in den 90ern, irgendwann ist es, ein Interview mit der BBC führt, während er einen Revolver lädt.
Ja.
So.
Weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Das ist super. Also wenn wir das irgendwie auf Deutschland übertragen würden, wäre das ungefähr so, wie wenn Angela Merkel ihre einzige Chance sieht, in Deutschland eine Koalition zu machen, indem sie mit dem NSU zusammengeht. Ja. Das ist sehr interessant.
Obwohl, Moment, ist die DUP? Nee, die haben aber nicht, haben die eine terroristische Vergangenheit?
Naja, das
du
Problem
mein,
ist immer.
Du meinst eher, wenn Angela Merkel, also mit dem NSU ist schwierig, wahrscheinlich eher mit Blood and Honor, oder?
Ja, das wäre ungefähr dasselbe, ja. Die DUP, das Problem ist da so, was die Leute immer vergessen, es gibt auch auf der nicht-katholischen Seite Terroristen in Nordirland. Mhm. Die sind nur nicht opportun, weil die sämtlichen Nachrichten, die wir davon kriegen, sind britische Nachrichten, also so UK-britische Nachrichten. Und da sind die Katholiken immer die Terroristen. Mhm. In Wirklichkeit sind das, also ne, die Orange Man, das, was dann die Unionisten sind, das ist genau dasselbe Volk, ja. Also da sind wir dann dabei, die geben sich echt nichts, ne? Also der protestantische Terrorist ist jetzt nur durch die Farbe seiner Schleife vom katholischen Terroristen zu unterscheiden. Mhm. Ne? Also während wir wenigstens, weil wir so im deutschen Rahmen den Unterschied zwischen Links- und Rechtsterroristen darin und machen können, dass sie anzünden, ne? Die einen zünden Menschen an, die anderen Autos. Übrigens genau 12 Stück, aber die waren alle im Fernsehen. Die
ja.
Die interessante Sache da ist, dass dieses New Labour von Tony Blair, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Linken, das hat dann durchgeschlagen bei der deutschen SPD. Ja, die haben gesehen, oh Gott, die haben da drüben Erfolg, also müssen wir jetzt auch die Arbeitsplätze in den Mittelpunkt stellen. Und die soziale Argumentation war damals, wir machen jetzt soziale Politik über Wirtschaftspolitik.
Ja.
Ja.
Genosse der also, Bosse, ja.
Die Logik ist, wenn alle einen Job haben, geht's allen gut. Mhm. Das ist eine Logik, die funktioniert bis heute. Schröder ist in den Wahlkampf gegangen mit, er senkt die Arbeitslosenzahlen unter 4 Millionen.
Nee, ich hatte nicht sogar um die Hälfte gesagt. Boah, daran wird man mich messen müssen und dann hat er es nicht geschafft.
Ja, ne, ich habe ihn auch daran gemessen. Das Interessante ist, dass Arbeitslosenzahlen Arbeitslosenzahlen im Endeffekt nichts über Wohlstand aussagen.
Ja.
Ja? Sondern die Frage ist, also das mit den Arbeitslosenzahlen, das funktioniert nur, wenn du im Endeffekt in einer 70er, 80er, 90er Jahre Westdeutschland-Welt lebst. Weil da klar war, dass jeder, der Arbeit hatte, auch Wohlstand hatte.
Ja.
Wenn ich jetzt aber Vollbeschäftigung, und Angela Merkel hat das auch für dieses Jahr wieder ausgegeben, Vollbeschäftigung als Ziel, wenn ich Vollbeschäftigung als Ziel habe, dann ist Wohlstand des Einzelnen, und jetzt kommen wir zu den neuen linken Perspektiven, die wir heute haben, vielleicht kann nicht mehr mein Ziel sein, weil da habe ich einen Zielkonflikt. Ja, machen wir ein Beispiel. Also ich habe eine als Unternehmer eine feste Summe, die ich in Personal investieren kann. Drunter lohnt sich's nicht.
Ja.
So, ich kann, also ich mache das immer mit Bäckern. Habe ich das früher in der Schule immer gemacht. Ne? Also jetzt so klassisch hattest du früher einen Bäcker und in dem Bäcker haben zwei Vollzeitkräfte gearbeitet. Eine frühs, eine nachmittags, wechselnde Schichten. Ja, so. Das sind zwei Leute, die haben aber beide auch irgendwie 1.500 Euro netto. Mhm. Die kann ich jetzt aber ersetzen durch 300-400-Euro-Kräfte.
Ja.
Ja, oder durch 400-400-Euro-Kräfte oder so. Ne? Und einen flexiblen Plan. Das Geld, was ich am Ende ausgebe, ist dasselbe. Mhm. Der relative Wohlstand pro Person ist viel, viel geringer.
Ja.
Ja, weil für
da argumentiert jetzt, da argumentiert dann jetzt die SPD, ja, aber dadurch, dass du ja da nur einen Teilzeitjob machst für 400 Euro, kannst du ja woanders auch noch einen Teilzeitjob machen und dann ist dein Wohlstand ja wieder da.
Wir laden sie gern dazu ein, das auszuprobieren.
Ja, nee, das müssen ja nicht, das funktioniert nur in der Theorie, also am grünen Tisch so gut.
Vor allen Dingen, weil ja sämtliche Arbeitgeber miteinander dann auch reden und allesamt gemeinsam dann für dich einen Arbeitsplan ausarbeiten, dass du bei jedem
genau. Job
gleichzeitig sein kannst und deine Ruhe bekommst und so weiter.
Genau.
Also ist natürlich, ne, das hat überhaupt nichts mit Ausbeutung.
So läuft's Business. Nein, überhaupt nicht.
Nee. Und da ist aber genau das Problem, ja. Also diese Hartz, ne, sind wir im Endeffekt bei den Hartz-Gesetzen.
Ja.
Auf einmal ist linke Politik wirtschaftsliberal geworden. Das heißt, wenn wir jetzt mal ganz an den Anfang zurückgekommen wurden, also das, wogegen sich Marx noch mit dem Sozialismus gewendet hat.
Ja.
Ja. You've become your enemy. Ne? Also wir unterstützen auf einmal die Bourgeoisie in der Ausbeutung, weil wir der Meinung sind, dass Arbeitsplätze das Mittel sind, mit dem wir Wohlstand schaffen. Das stimmt natürlich nicht, sondern Wohlstand heißt im Endeffekt, dass die Leute eine gute Balance zwischen Arbeitszeit, Einkommen und Freizeit haben. Ja. Das ist Wohlstand.
Ja.
Ja. Du hast ja vorhin von diesen Leuten erzählt, die mit einem Tausender leben können. Ich kenne etliche Leute, die von einem Tausender sehr glücklich leben.
Es gibt aber auch genug Leute, die von einem Tausender gerade mal so über die Runden kommen und alles andere als glücklich sind.
Mhm. Und
das sind übrigens, das sind dann im Wesentlichen auch die alleinerziehenden Mütter auf Hartz IV. Das ist nämlich in etwa ein Tausender im Monat insgesamt.
Genau, und da müsste man sich die Frage stellen, was ist denn jetzt für die Wohlstand?
Mhm.
Und da sind wir dann auch so bei Sekundärsachen, wie zum Beispiel Kindergärten oder
ja,
so, ne?
Ja.
Ja, die Frage ist halt, wie gestalte ich die Gesellschaft, ne?
Mhm.
So. Und die Hartz-Gesetze zielten im Endeffekt auf eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes ab unter der religiösen Annahme, dass wenn alle Leute Arbeit haben, dann wird schon alles gut.
Mhm.
Jetzt ist es 2017 und wir wissen, nein, wir haben den größten Niedriglohnsektor der Europas. Dieser Niedriglohnsektor hat direkt damit zu tun, dass wir Griechenland, Portugal und die anderen Südländer, das klingt ein bisschen nazimäßig, also die anderen südeuropäischen Länder, strukturell aus dem Markt rausgepreist haben.
Ja.
Ja, die einzige Lösung, die wir ihnen vorgeschlagen haben, ist, jetzt spart ihr euch noch kaputt.
Ja, macht's einfach so wie wir. Nur halt
genau,
mit anderen Ausgangsbedingungen.
Wir haben ein Außenhandelsdefizit, das ist immer noch riesig.
Das mit dem Niedriglohnsektor, da wird dann der Neoliberale, wird dir dagegen halten, naja, besser einen schlecht bezahlten Job als gar keinen Job.
Und das ist Bullshit.
Weil,
das wissen wir mittlerweile, dass es eine größere Menge von Menschen gibt, die im Endeffekt Hartz IV lieber beziehen als, also ALG II lieber beziehen, als dass sie für einen Appel und ein Ei den ganzen Tag arbeiten gehen. Weil da sind wir wieder dabei, dass Menschen, ne, und da ist ja der Neoliberale, der müsste das doch eigentlich wissen. Ja, das sind doch die Zyniker. Ja, wenn ich die Wahl habe zwischen ich krieg Geld vom Staat und ich muss und ich gehe für dasselbe Geld arbeiten, dann bleibe ich auch daheim.
Ja.
So. Aber soweit waren sie. Und was hat man gemacht? Fördern und fordern. Das heißt also, wir drangsalieren jetzt unsere Bevölkerung.
Ja.
Und da sind wir dann dabei, ein positives Menschenbild führt zu Staatsterrorismus. Und Staatsterrorismus sieht in Deutschland durchaus aus wie das Arbeitslosen, also wie die Arbeitsagentur. Denn wenn man mal mit den Menschen redet, die dort irgendwelche lustigen Erfahrungen gemacht haben, die haben alle das Gefühl, dass sie da irgendwie in einem kafkaesken Terrorismus-System sind. Weil in Wirklichkeit zwingen wir ja die Leute dazu.
Ja.
Ja, wir zwingen ja im Endeffekt die Leute dazu, dass sie diese beschissenen Jobs für wenig Geld annehmen.
Ja.
Ja, so, nur so funktioniert das. Das ist ja die These, die hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen steht. Und die sagt, na ja, nee, so wird das auf Dauer nicht funktionieren, weil dann zeigen die uns halt alle den Finger. Ja. Und das Lustige ist jetzt hier, dass im Endeffekt diese linke Politik,
ja,
ihr eigener Feind geworden ist, weil die Gleichheitsperspektive ist weg. Ja, die liberal ist es auch nicht mehr. Wir nehmen einem Großteil der Bevölkerung unheimlich viele Freiheiten.
Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr seid ein totalitärer Albtraum. Und das kommt halt wirklich nur dadurch, dass diese Eindimensionalität des Denkens da stattgefunden hat, dass man halt gesagt hat, Arbeit ist gleich Wohlstand.
Ja.
So, jetzt haben wir die CDU an der Macht, die sind konservativ, die tragen das so lange weiter, bis es stirbt.
Bis es was Neues, Progressives gibt, das sie integrieren können.
Ja, und das Neue.
Aber das ist ja am Horizont nicht zu sehen. Also das Grundeinkommen ist noch sehr weit entfernt, glaube ich.
Ja, das Grundeinkommen wird jetzt erstmal ernsthaft diskutiert, ne? Und du hast dann halt irgendwie die skandinavischen Länder, die das jetzt mal irgendwie ausprobieren in kleinen Orten.
Mhm.
Und so, und es gibt so die ersten Projekte, das einfach mal auszuprobieren. Das Interessante ist, es gibt natürlich eine ernsthafte linke Gegenstimme und das ist die Linke.
Mhm.
Die Linke hat nur zwei Probleme. Das erste ist
Sarah Wagenknecht?
Nee, überhaupt nicht.
Die verkürzte Wiedergabe der Sachen, die Sarah Wagenknecht sagt, ja.
Ja.
Also das heißt, das ernste Problem, das die Linke hat, ist eigentlich die Presse.
Richtig. Also die Linke hat das erste Problem ist, sie ist die SED-Nachfolgepartei und die meisten Menschen die in Deutschland medial und politisch was zu sagen haben, sind irgendwie, weiß ich nicht, also ich bin jetzt ein Wendekind, ne? Also, also für mich ist das Geschichte. Aber anscheinend, wenn du ein 50, 60-jähriger Politiker bist, dann ist die Wende für dich ein riesengroßes Trauma.
Ja.
Und du kannst es irgendwie nicht verstehen, dass da jetzt diese Radikalen da im Bundestag sitzen.
Na, das scheint ja auch vielen Chefredakteuren so zu gehen, die ja auch ungefähr in diesem Alter sind und da auch immer noch die SED-Nachfolgeorganisation sehen, selbst bei den 20-jährigen Mitgliedern, die diese Partei hat.
Ja, oder bei solchen Menschen wie Bodo Ramelow. Ne?
Ja, ja, ja.
Also ich kann dir übrigens sagen, ich war jetzt letztens wieder in Thüringen, die Panzer sind immer noch nie aufgefahren. Das war ja so die Befürchtung. Ne?
Ich glaube, womit sie sich einen großen Gefallen tun könnten, wäre dieses, also ich weiß gar nicht, ob das nicht passiert. Es gibt ja so diese Legende vom verschwundenen Parteivermögen. Weißt du da eigentlich, was da...
Boah, da weiß ich gar nichts von.
Ich nämlich auch nicht. Also das heißt immer, da wäre so viel Geld verschwunden und ohne dass sie dieses Parteivermögen im Grunde dann der Treuhand vorenthalten hätten, wäre diese Partei ja nie am Leben geblieben irgendwie. Weiß nicht.
Zur Treuhand und zu den Wendegeschichten warten wir geschmeidig mal 20 Jahre ab, bis es da die historische Aufarbeitung gibt.
Die fängt ja jetzt schon an.
Und den entsprechenden Shitstorm, der da passiert. Ja. Weil, also, ich bin ja nur im Osten aufgewachsen, ne? Du lebst da nur. Aber so von dem, was wir damals gesehen haben, ja, und was da so auch kolportiert wurde, sollten sie vielleicht alle irgendwie die Füße stillhalten.
Aber ganz gewaltig, ja. Ich war ja Ende der 90er in Leipzig, da hat man ja dann auch, also auch da habe ich nur gelebt und da bin da nicht groß geworden. Ja, sie sollten die Füße stillhalten.
Weil, ne, das ist so, ja. das weckt doch bitte nicht schlafende Hunde, indem ihr da irgendwie euren politischen Feind ans Bein pinkeln will, weil im Zweifel kommt raus, die PDS hatte kein Staatsvermögen, aber im Laufe, kein Parteivermögen, aber im Laufe der Geschichte wird mal darüber geredet, wie viel Unternehmen eigentlich für wie viel Geld von irgendwelchen Wessis irgendwie heimlich an irgendwelche Industriellen verschoben wurde und was dann mit denen passiert ist. Und das könnte zu Bürgerkriegen führen. Aber
das bezweifle ich. Also Bürgerkriege nicht, aber es wird halt peinlich. Also du kriegst halt irgendwann auch so ein bisschen ein Legitimationsproblem. Obwohl man auch sehen muss, wie viele Menschen und wie viele Unternehmen und wie viele Dynastien sich an der Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg beziehungsweise im Dritten Reich bereichert haben und die hinterher auch nie ein Legitimitätsproblem oder ein Legitimationsproblem hatten. Ja, da wird dann einfach nur lange genug gewartet, dann wird ein Historiker eingekauft, der arbeitet dann die Familiengeschichte auf, dann wird ein schönes Buch veröffentlicht und man sagt, oh ja, das ist ganz, ganz schrecklich, was meine Vorfahren da gemacht haben, aber ich habe ja mit all dem nichts zu tun, ich verjubel nur die Kohle.
Das wird halt nicht schön, ja, also ich wäre da vorsichtig, aber das Problem der PDS ist halt im Endeffekt, die mediale Welt ist noch dagegen, die SPD ist dagegen. Im Übrigen an der Stelle für die Menschen, die dieses Jahr sich überlegen, Martin Schulz zu wählen. Martin Schulz sitzt seit 2005 oder seit 2004 im obersten Parteigremium der SPD.
Mhm.
Alles, was der über Hartz IV sagt,
hat er damals mitgetragen. Martin Schulz sollte erstmal klarstellen, dass er damals falsch gelegen hat.
Ja, nein, das haben sie ja nicht. Das ist doch ein Erfolgsmodell.
Ja.
Hast du das nicht gesehen?
Nee.
Wie toll ist Deutschland? In Deutschland geht's doch super.
Ja, alle haben Arbeit, nur nicht für genug Geld.
Ja, ja. Richtig. Aber das war ja die Maßgabe. Also ich meine, sie haben ihr Ziel haben sie erfüllt, das kann man jetzt nicht anders sagen.
Mhm.
Aber Martin Schulz ist so, also als ich das erfahren habe, war der bei mir unten durch, ist außer, dass man den bitte nicht vor Mikrofone lässt. Also mir ist ja aufgefallen, dass er jedes Mal innerhalb der ersten zwei Sätze, egal bei welcher Rede, Angela Merkel erwähnt. Er hat das nicht ganz verstanden. Den Gegner erwähnt man nicht.
Ja.
Ja. Er redet
immer darüber. Ich vermute mal, dass der längst aufgegeben hat und sich auf eine große Koalition, also Fortführung des Status quo vorbereitet.
Ja, Bonuspunkte übrigens an der Stelle für die SPD, die am Ende von 4 Jahren Legislaturperiode mitgekriegt hat, dass sie eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag hat.
Ja, das ist aber so ein SPD-Problem, was Matthias von Hellfeld auch in dem Geschichtsunterricht, den ich eben erwähnt habe, kurz erklärt hat. Die SPD ist nicht in der Lage, das ihr Fleisch vom Fleische zurückzuholen. Das ist für die eine anscheinend so große Kränkung für die SPD, also genauso wie die Grünen eine so große Kränkung für die SPD waren, ist die Linke eine noch größere Kränkung für die SPD und sie schaffen es einfach nicht, die wieder ins Boot zu holen.
Der vor allen Dingen halten die ihnen die halt die ganze Zeit vor, welche Politik sie eigentlich machen sollten.
Interessanterweise scheint das, also man muss es natürlich beobachten, weil es auch noch zu frisch ist. Interessanterweise scheint es aber der Union recht passabel zu gelingen, ihre Rechtsausreißer wieder langsam einzusammeln.
Ja, die haben dafür die CSU.
Ja, und vor allen Dingen die AfD ist doch, scheint die nicht mehr so groß zu sein, wie sie das war, als sie noch sich auf das Kernthema Ausländer raus einschießen konnte, als noch so viele Flüchtlinge kamen 2015. Also ich bin mal gespannt, aber das ist auch was wahrscheinlich erst in 10 Jahren wirklich zu beurteilen ist, ob die CDU oder ob die Union da am rechten Rand die Reihen wieder geschlossen kriegt.
Ach, wahrscheinlich schon. Ja, ich meine, da gibt's halt auch nicht so viel. Den Nationalismus ist in Deutschland halt immer noch so eine Randerscheinung. Da fühlen sich immer noch alle unwohl. Ja, selbst bei Fußball-WMs und so. Mhm. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist das Einzige, mit dem du punkten kannst. Und nachdem das Stigma relativ groß ist, ich glaube, dass der größte Schlag, den man der AfD zu setzen kann, ist irgendwie Facebook zumachen.
Ja. Und das ist sowieso was ich befürworten würde. Von daher, das ist alles in Ordnung.
Wir reden mal irgendwann über Medien. Meine These ist, Facebook stirbt zeitnah. Und die große Frage ist, was kommt danach? Ja, aber keine Sorge,
ich bin nicht so sicher,
Facebook stirbt nach dem Print.
Ob Facebook unbedingt stirbt, weiß ich nicht. Aber können wir dann drüber reden? Also ich glaube
nicht. Ja gut, MySpace gibt's auch noch.
Ja, aber Facebook macht ja noch was anderes. Facebook ist ja auch ein Stück Infrastruktur, ein Stück Internetinfrastruktur. Und ich glaube, dass das Facebook eher am Leben halten wird. Aber müssen wir nicht jetzt erörtern. Wir sind ja bei linker Politik. So, wir haben gelernt, die linke Politik ist mittlerweile ihr eigener Feind geworden. Wie sieht denn die Zukunft linker Politik aus? Hat die überhaupt eine?
Wir haben vorhin von linksliberal geredet und bedingungsloses Grundeinkommen und so. Das Interessante ist, dass sich auf der rechten konservativen Seite ein Thema etabliert hat, nämlich das Thema Sicherheit.
Ja.
Ja, das Thema Sicherheit ist im Endeffekt heutzutage ein rechtes Thema. Und das Thema Sicherheit wird auf verschiedene Arten gespielt, nämlich auf der einen Seite über Grundrechtseinschränkungen. Und auf der anderen Seite über Angst machen vor dem Fremden.
Ja.
Wobei Angst machen vor dem Fremden ist dann eher so die AfD-Nummer, Sicherheit ist eher so die CDU-Nummer. Mhm. Ne? Also das ist so in ne, gerade du rechts außen du bist. Also so. Und an der Stelle ist jetzt der progressive Teil tatsächlich eigentlich der Liberalismus. Da müssen wir auch wieder mal hingucken, wo kommt denn das eigentlich her, dass jetzt die Konservativen so sicherheitsorientiert sind? Was war vor 10 Jahren?
Was war denn 2007? Was war denn 2007?
Da waren wir gerade mitten in den Nachwehen von 9/11.
9/11 Nachwehen und dann ging die Krise los, die Staatsschuldenkrise.
Mhm. Genau. Und im Endeffekt, diese ganze Sicherheitsthematik kam ja mit 9/11.
Ja.
Das ist der Schwung gewesen. Ja, wir wollten Sicherheit. Ja, weil wir alle Angst haben. Angst ist ja auch eine gute Möglichkeit, eine Bevölkerung zu kontrollieren.
Tja, mit Angst, Dummheit und Armut lässt sich immer das beste Geschäft machen. Ja.
Und jetzt unterstelle ich der CDU keine Boshaftigkeit, aber ich unterstelle der CDU schon, dass sie ein Sicherheitsbedürfnis bedient.
Mhm.
Ja, das ist irrational, weil das funktioniert so nicht. Ja, ich gehe hier irgendwie nachher mit dem Hund auf die Straße. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir vom Auto überfahren werden, ist 50-50, wenn wir die Straße überqueren. Ja, ne? Auto da oder nicht da.
Ja.
Auto bremst oder bremst nicht. So, das heißt, das Leben ist an sich gefährlich und endet üblicherweise tödlich und dagegen kann man nichts tun. Und dagegen kann Politik schon gar nichts tun. Aber es gibt unheimlich viele Leute, die möchten das Gefühl haben, dass was getan wird, siehe Videoüberwachung.
Mhm.
Und das sind alles jetzt rechte Themen. So, die linken Themen vereinigen also auf einmal zwei Dinge. Nämlich auf der einen Seite müssen wir was gegen die neoliberale Austeritätspolitik und gegen dieses Auseinanderklaffen der Welt machen.
Ja. Ja,
und die Frage müsste von der linken Seite, müsste also die Frage sein, was eine neue Definition von Wohlstand,
ja. Ja,
und zwar in einer Welt, in der Arbeit nicht mehr der Generator von Mehrwert ist und in der Arbeit nicht mehr die Grundlage von Wohlstand sein kann, Weil wir sehen jetzt schon, dass mit der Automatisierung am Himmel unheimlich viele Leute nicht mehr arbeiten müssen. Und wenn wir dann sagen, dass
und es trotzdem tun, ne? Diese ganzen komischen Bullshit-Jobs, die es da so gibt, ja.
Genau, aber die brauchen wir eigentlich gar nicht, sondern in Wirklichkeit kann jetzt hier die Linke einen Schulterschluss machen mit Aristoteles. Der schon vor über 2000 Jahren gesagt hat, also wer arbeiten muss, der hat ja für die wichtigen Dinge im Leben keine Zeit.
Ja.
Gut, im alten Griechenland hat man das mit Sklaven gelöst. Genau. Wir haben jetzt Roboter.
Aha.
Ja, also wir haben jetzt auf einmal Maschinen, die für uns die Arbeit machen und dann irgendwann sind die auch intelligent und dann hat sich das eh in 20 Jahren mit der Menschheit, weil sie Terminator.
Ja, genau.
Aber vorher ist toll. Ja, es wird immer noch Jobs geben, die können nur Menschen machen. Meinen zum Beispiel. Deinen zum Beispiel. Ja.
Alles was mit anderen Menschen an anderen Menschen ist. Obwohl Pflegeroboter.
Ja, eine Pflegeroboter werden
schwierig. Eine
Flexibilitätsfrage, glaube ich.
Ja, ja.
Die interessante Sache ist da, dass die Jobs, die wir machen, im Endeffekt mit einer anderen Währung bezahlt werden, nämlich mit Aufmerksamkeit.
Ja.
Ja, gut, meine Aufmerksamkeitswährung ist relativ einfach. Die Leute, die vor mir sitzen, werden gezwungen. Aber ne, dein Publikum wird ja nicht gezwungen.
Nee, jedenfalls, ja. Also ein Teil meines Publikums wird gezwungen, mich zu bezahlen über den Rundfunkbeitrag, aber das Podcast-Publikum wird nicht gezwungen, richtig.
Ja, aber keiner wird gezwungen, dich mit Aufmerksamkeit zu bezahlen.
Das ist richtig, ja. Daumen, ja.
Und die das heißt also, wir müssen uns die Frage stellen, so aus einer linken Perspektive, wie gleichen wir die Ungleichheiten der Gesellschaft aus, ne? Gleichheitsperspektive,
ja.
Die darauf beruhen, dass wir jetzt in einem System sind, wo Arbeit immer noch der Mittelpunkt ist. Und dann müssen wir halt auch von Marx weg, weil Marx hat das auch so gesehen. Aber Marx ist jetzt auch schon 150 Jahre plus hin.
Ja, außerdem war Marx kein Prophet, sondern nur Philosoph, ne?
Ja, genau, der kann nicht voraussehen, dass Arbeit im Endeffekt nicht mehr unser Bewusstsein bestimmt. Ne? Das Sein bestimmt das Bewusstsein, der Mensch wird zu seiner Arbeit, sagt Marx.
Mhm.
Jetzt haben wir das Problem, dass unheimlich viele Leute eigentlich nicht mehr arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen in eine Gesellschaft kommen, wo die Leute so ein bisschen Star Trek-mäßig einfach Dinge tun, die dann für die Gesellschaft gut sind. Also wir sind näher am Kommunismus, als wir uns das an der Stelle so denken. Ja, und dann spielt halt wieder das bedingungslose Grundeinkommen eine große Rolle, denn in dem Moment, wo ich Leute absichere und ihnen dann sage, mach mal,
ja,
an der Stelle entsteht ein großes gesellschaftliches Potenzial.
Das ist so ist zumindest ja der Wunschtraum, also auch der, den ich ins Grundeinkommen lege, aber ist es halt so? Ist es wirklich so? Ja gut, wir werden es ja sehen. Also es wird ja Vorreiter geben. Ja.
Gut. Die Gegenfrage ist, was passiert denn, wenn es nicht so ist? Dann haben wir halt eine größere Menge von Leuten, die versorgt irgendwo in der Gegend rumlungern und nicht stören.
Das stimmt, ja.
Boah, das könnte ich mir auch etwas schlimmere Dinge vorstellen. Ne?
Ja, so, ja.
Bürgerkrieg zum Beispiel.
Ja, nimm das Geld und lass uns in Ruhe, ja.
Ne, also und da sieht man auch, dass das Grundeinkommen eigentlich eine liberale Idee ist, die wir heutzutage aber sozial oder links verkaufen.
Mhm.
Weil die Folie dazu halt im Endeffekt ist im Endeffekt Ausbeutung. Ne? Wo du dann für 400 Euro dir einen Arsch abarbeitest für nichts und wieder nichts. Ne?
Mhm.
Dagegen ist, du kriegst 1000 Euro und kannst voll daheim rumliegen, ein echter Luxus. Die Paradigmen ändern sich halt. Das heißt also, eine neue linke Politik muss sich entfernen von Arbeit. Eine neue linke Politik muss sich irgendwie entfernen von irgendwelchen Mindestlohndiskussionen, weil es gibt nicht genug Arbeit dafür. Eine neue linke Politik muss sich die Frage stellen, wo wollen wir denn wieder hin? Ja, und wie sieht denn jetzt so diese, das ist ja so Utopie getrieben. Wenn wir uns auch wieder zurück zu Marx gucken, das ist eine Utopie,
ja,
die er da aufgemacht hat. Man kann das doch mal utopiegemäß treiben, ne? Das ist,
aber
die SPD zum Beispiel macht das überhaupt nicht, ne? Die reagieren nur.
Ich wollte gerade sagen, dazu ist doch aber von dem, was man jetzt im politischen Spektrum links verorten würde, noch nicht mal die Linkspartei restlos in der Lage, also eine solche linke Politik zu definieren oder einfach mal daher zu spinnen. Also wirklich der einzige Verein, dem ich das zutrauen würde, oder die einzigen beiden Vereine, denen ich das zutrauen würde, sind die Grüne Jugend und die Linksjugend. Weil das sind Spinner und die spinnen den ganzen Tag nur rum und manchmal fällt da sogar eine gute Idee bei raus. Und so wie ich die jungen Liberalen kennengelernt habe übrigens, könnte ich mir vorstellen, dass die sogar in der Lage wären, also die Julis, die Grüne Jugend und Solid, dass die sich zusammensetzen und gemeinsam was Neues aushecken.
Ja, naja, gut,
was ich wieder ganz witzig
finde, die 15 Jahren dran sind.
Ja.
Ne? Und das ist der Weg, aber die Diskussion, der Diskurs muss jetzt geführt werden. Und wir müssen jetzt mal so zeigen, ja, wo geht's denn hin? Und naja, dass da die jungen Liberalen irgendwie das alles gut finden, das kann ich mir vorstellen, denn es gibt ja es gibt halt im Liberalen eine Bürgerrechtskomponente. Und diese bei der Bürgerrechtskomponente sind sich die Linken und die Liberalen von vornherein einig.
Ja.
Ja. Die Frage ist halt eher eine Frage, möchte ich eher mehr Gleichheit oder möchte ich mehr Freiheit? Und auch da können sich, glaube ich, die Linken und die Liberalen auf eine Art ausgeweiteten Minimalstaat im Zweifel einigen.
Ja.
Ja. Weil das ist ja immer noch besser als das, was wir jetzt hier gerade irgendwie erleben, weil derzeit haben wir einen Staat, der ist furchtbar übergriffig.
Ja.
Und erfüllt die Aufgabe der Grundversorgung der Bevölkerung nur noch mangelhaft. Ja? Weil, auch wenn wir dann jetzt wieder alle erzählen werden, ja, mit Hartz IV und so weiter ist man doch gut versorgt. Verweisen wir auf die alleinerziehenden Frauen.
Genau.
Wenn die Leute mit Hartz IV so gut versorgt werden, dann erkläre man mir die über 1 Million Aufstocker, die also zu ihrem Gehalt Hartz IV dazu bekommen.
Mhm.
Ja, die muss man mir auch erklären.
Ja, das ist natürlich. Das
wäre also so die linke Utopie. Und ich glaube, die Linke ist von ihrer Grundanlage, von ihrer Genese her für die Utopien zuständig. Dass es die am Ende nicht gibt, ist klar.
Ja.
Aber wir brauchen doch irgendwie, naja, du brauchst
ja, Wolfgang Schäuble macht's ja, Ansage. Wolfgang Schäuble hat es als Innenminister ja auch immer so gemacht. Alle Innenminister machen das so, also alle konservativen Innenminister. Die fordern im Grunde einen maximalen Überwachungsstaat, obwohl sie wissen, dass es den garantiert nicht geben wird. Aber dann alleine dadurch, dass die Forderung so weit oben ist, kriegen sie mehr durchgesetzt, als würden sie eine realistische Forderung machen, von der es dann auch Abstriche gäbe.
Ja, Bonuspunkte übrigens dafür, dass der Überwachungsstaat dann von einem SPD-Justizminister durchgesetzt wird.
Super, ne?
Herrn Maas. Also das große Problem ist ja auch, wenn du jetzt zu den niedrigen Statusgruppen gehörst, wen willst du denn eigentlich jetzt wählen?
Du kannst im Grunde, wenn du zu den niedrigen Statusgruppen gehörst, kannst du im Grunde nur gegen deine eigenen Interessen wählen und dann wirklich gucken, welches moralische Prinzip dir am nächsten liegt. Also egal von wem du regiert wirst, es wird garantiert gegen deine Interessen laufen. Du kannst jetzt halt nur noch gucken, möchte ich lieber, dass überall Überwachungskameras stehen oder möchte ich lieber, dass, was ist denn das große Thema der Grünen, Gleichberechtigung vorangeschreitet oder sowas. Atomausstieg. aber du kannst im Grunde nur gegen deine eigenen Interessen wählen. Ja.
Naja, Linke, ne?
Ja. Aber
die haben dich wenigstens auf dem Schirm.
Die haben dich wenigstens auf dem, das stimmt, die haben dich wenigstens auf dem Schirm. Zumindest sagen sie, dass sie dich auf dem Schirm haben, das ist ja schon mal was wert, ne?
Also ich würde ehrlich sagen, liebe Bevölkerung, wählt doch mal bitte die Linken, und zwar so, dass wir Rot-Rot-Grün kriegen, weil ich hätte gern einfach Sarah Wagenknecht als Finanzministerin. Und das aus Ur, und das,
und es das wird auch schon nur nicht,
aus Popcorn-Gründen.
Genau, und es wird schon nicht schief gehen, weil in 4 Jahren kannst du so viel nicht kaputt machen, jedenfalls nicht in der Bundesrepublik Deutschland. In solchen zentralistischen Ländern wie Polen sieht die Welt ganz anders aus, aber bei uns sind da, glaube ich, noch für 4 Jahre genug föderale Sicherheitsmechanismen eingebaut.
Wahlweise als Wirtschaftsministerin. Wie wär's mit gab's doch mal einen Superminister. Wirtschaft und Finanzen zusammen oder so. Das ist es doch.
War das nicht, war es nicht Steinbrück? Nee, wer
war
das?
Nee, ich glaube, das war Gabriel. War das nicht sogar Gabriel?
Es ist auch so egal, ne? Gabriel war auch mal Pop-Beauftragter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und bevor das
Deswegen
Ganze.
Hatte jetzt noch ein Kind.
Genau. Und bevor das Ganze jetzt noch weiter ausartet, würde ich sagen, sind wir sowieso am Ende der linken Politik angelangt.
Genau. Also, ich habe noch eine Sache auf meinem Zettel stehen.
Ja.
Die uns so ein bisschen zurück zum Ausgang zirkelt,
ja.
Nämlich Globalisierungskritik.
Mhm.
Und das ist auch ein Teil linker Ideologie oder ein Teil linker Politik, ja, dass man jetzt halt sagt, wir sind gegen die globale Wirtschaft. eigentlich total spannend finde, weil eine der Urinstitutionen des Sozialismus ist die Internationale.
Stimmt.
Und was ich noch spannender finde, ist, wenn dann beim G20-Gipfel gegen Donald Trump protestiert wird, dessen, also er hat ja wenig inhaltliche Tiefe.
Ja.
Aber dass er protektionistisch ist, dass er gegen Globalisierung ist.
Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, ja.
Und dass Donald Trump den amerikanischen Arbeiter als seinen Champion auserkoren hat. Auch wenn
obwohl ich glaube ja nicht, dass Trump gegen Globalisierung ist. Trump bildet sich, glaube ich, ein, dass er die Globalisierung komplett aus den USA heraus mit Waren versorgen könnte oder irgend sowas.
Ja, naja, also ich glaube, er sieht schon, dass die Wertschöpfung da stattfinden sollte, wo sie Steuern machen wollen. Mhm. Ich meine, du hast das ja mittlerweile, ne? Hier, Apple nimmt irgendwie in den USA lieber Kredite auf, als dass sie ihre Kohle aus dem Ausland zurückholen, weil die Steuern so hoch sind.
Ja.
Und die haben irgendwie mehrere Milliarden, weiß ich nicht, das ist so dreistellige Milliardenbeträge, irgendwo um die Welt herum liegen, ja, die sie nicht benutzen. Und sowas sieht natürlich auch Donald Trump, ja. Also und dann muss man sich halt auch mal fragen, ja, das ist auch eine linke Perspektive. Das Geld kommt halt im Endeffekt nicht bei den amerikanischen Arbeitern, bei denen die Wertschöpfung irgendwie stattfindet, an, ja. Oder es kommt halt auch bei niemandem mehr an. Das kommt auch in keiner Infrastruktur an. Also es kommt weder in der amerikanischen Infrastruktur über Steuern an noch sonst wo.
Ja.
Und wenn wir uns die Frage stellen, wie sieht denn jetzt eine globalisierte Wirtschaft aus, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wie sieht denn eine globalisierte Wirtschaftspolitik und eine globalisierte Finanzpolitik aus, ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, wir sind dagegen, ne? Das ist dann wieder die nationalistische, die AfD-Position, wir machen das alle wieder selber, aber das kann man schon bei den USA sehen. Die USA haben das Problem, dass im Endeffekt die Wertschöpfung ihrer großen Unternehmen komplett in Asien stattfindet.
Mhm.
Ja, wenn du so ein Apple-Teil aufmachst, was steht da drin?
Designed in California, assembled in China.
Richtig. So, also wer hat da jetzt die Arbeit geleistet, um das mit Marx zu sagen?
Der Chines.
Ein Roboter bei Foxconn, weil Foxconn hat auch schon die Menschen rausgeschmissen.
Mhm.
Ja, ne, weil die bringen sich halt auch nicht um, die Roboter. Also bis sie sauer werden, dann bringen sie uns um.
Ja.
Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist dann halt wirklich, welche Zukunft wollen wir haben? Ja, und die Antwort kann eigentlich nur von der linken Seite kommen, weil die rechte Seite, deren Antwort ist entweder, das ist doch alles gut so,
ja,
ist so konservativ.
Und das kann nicht funktionieren, ja.
Oder aber, und das ist natürlich eine noch schlimmere Antwort, wir wollen mit euch allen nichts zu tun haben. Und das funktioniert gar nicht mehr, weil wir haben nun mal mit allen zu tun,
ja,
und dieser Geist geht auch nicht in die Flasche zurück. Das Internet und die Globalisierung existiert. Und Globalisierung ist jetzt nun echt eine alte Geschichte, weil es gibt sowas wie die Seidenstraße.
Ja.
Und das ist jetzt schon ein paar hundert Jahre her.
Eher ein paar tausend, ne?
Das ist so, ne, 1100 oder so, ja, so die Dreher, das ist halt richtig alt. Wir haben schon Indigo aus der Mittelmeerregion für irgendwelche Klamotten hier angeschleppt. Da wussten die Leute noch nicht mal, dass die Erde sich um die Sonne dreht.
Ja, also das ist übrigens vor Christus noch die Seidenstraße.
Ja.
Die Wikipedia sagt, ihre größte Bedeutung erreichte sie zwischen 115 vor und dem 13. Jahrhundert nach.
Mhm. Das sind ja nur 1500 Jahre.
Ja. Damals hat es halt auch lange gedauert, bis Waren von A nach B gekommen sind. Darum konnte die wahrscheinlich auch so lange erfolgreich sein.
Ja, und das ist Globalisierungs-, internationaler Handel gewesen. Ja,
natürlich.
Und das ist weg. Ja, und die Antwort, wir sind jetzt wieder nationalistisch und wir haben jetzt nur noch Bio-Deutsche, wobei mir noch keiner gesagt hat, was ein Bio-Deutscher ist. Das ist wahrscheinlich
ein Weißer. Geht ganz einfach. Das ist eine Hautfarbe. Das ist immer eine Frage der Hautfarbe.
Aber ich
Amerikaner, weiße Amerikaner in Deutschland sind ja keine Ausländer. Also die werden hier überhaupt nicht als sowas erkannt. Also das ist.
Also ich war gestern im Bierkeller, da werde ich immer von einem jungen Mann mit dunkler Hautfarbe bedient, der ein wunderschönes, breites Fränkisch spricht.
Ja, ja, natürlich.
Zu mir.
Ja, ja, aber
der ist kein Bio-Deutscher, ne?
Die gelten im nationalistischen Sinne oder in diesem rechtsnationalistischen Sinne, wobei das ist auch ist ja dasselbe. Im nationalistischen Sinne gelten diese Leute nicht als Deutsche, ja, natürlich nicht. Mhm. Das ist es. Und da können die auch, also da, vielleicht tue ich da dem einen oder dem anderen Unrecht, aber da können die meinetwegen intellektuelle Wolken schlagen, wie sie wollen. Am Ende geht es um die Hautfarbe.
Ja, hat denen irgendjemand mal erzählt, wo wir eigentlich herkommen?
Ja, komm, das ist ja nur, da brauchen wir ja nicht drüber reden.
Ja, also so. Aber gut, es sind halt alles keine Antworten mehr. Das heißt also, linke Politik im Jahre 2017 würde bedeuten, sich konzertiert mal wieder mit den Fragen der Zukunft zu beschäftigen, Progressivismus, sich mit der Frage der Gleichheit in der Gesellschaft zu beschäftigen und natürlich auch auszuhandeln, wie weit geht die und wie weit geht die nicht. Anscheinend ist derzeit progressiv zu sein, links zu sein, also eine Freiheitsperspektive einzunehmen, ja, Netzpolitik zu machen, die eine Freiheitsperspektive einnimmt und einen Entwurf zu bringen, wie die Zukunft auszusehen hat.
Thomas Brandt, ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.